Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Heute, liebe Freunde, geht es um Gas, Wasser, Sanitär. Aber nicht so, wie wir uns das alle vielleicht vorstellen, sondern der Johannes hat zu mir schon gesagt, dass ich mir seinen Beruf wahrscheinlich ganz anders vorstelle, als er tatsächlich ist. Und damit bringen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel. Und deshalb, Johannes, übergebe ich das Wort einfach direkt an dich. Stell dich doch gerne einfach kurz selber mal vor, wer du bist und was genau du machst und so weiter.
Ja, also ihr habt schon meinen Bruder kennengelernt. Der war auch schon im Podcast bei euch. Und zwar den Maximilian Höving, den Rechtsanwalt, Staatsanwalt.
Volljurist.
Volljurist, genau. Und ja, ich bin sein kleiner Bruder, mache den sogenannten Anlagenmechaniker. Bin ich jetzt ausgelernt, gerade auf dem Weg zum Meister. Habe schon die Hälfte hinter mir. Es sind insgesamt 4 Teile. Habe jetzt schon Teil 3 und 4, sozusagen das Kaufmännische und Ausbildungsschein, erledigt. Und ja, genau.
Anlagenmechaniker für?
Für SAK-Bereich, also Sanitär, Heizung, Klimatechnik.
Sanitär, Heizung, Klimatechnik, okay, genau. Alles also, klar.
Im Namen steht nicht mit drin, aber ist auch Lüftungstechnik auch noch dazu. Also,
okay.
Das ist ein riesengroßer Bereich eigentlich an Technik, was man eigentlich und Wissen, was man eigentlich wirklich lernen muss. Innerhalb von 3,5 Jahren geht nur die Ausbildung.
Ja.
Und ich finde selber ist es auch relativ wenig Zeit, um so viel Wissen sozusagen sich anzulernen. Ja.
Du meinst, weil es so umfangreich ist, der Job?
Genau, ja.
Und also die Ausbildung dauert tatsächlich dann 3,5 Jahre oder kannst du die Ausbildung auch verkürzen?
Man kann die Ausbildung natürlich verkürzen. Kommt immer darauf an, was für einen Schulabschluss du halt davor hast. Bei mir war es jetzt so, ich ganz normal Grundschule,
wie soll ich sagen?
Ja. weiter ging es dann mit der Hauptschule bei mir. Ich hätte die Noten gehabt für die Realschule, aber irgendwie keinen Bock gehabt früher, man kennt's.
Ja, die Motivation ist da natürlich ein großer Faktor, das stimmt schon.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann relativ gut gewesen in der Hauptschule. Hab dann auch den M-Zweig gemacht, sozusagen dann mittlere Reife. Und dann eigentlich sofort reingestartet ins Berufsleben.
Genau. Okay. Was hat dich dazu bewegt in Richtung Gas, Wasser, Sanitär beziehungsweise Klimatechnik, Anlagenmechanik zu gehen? Was war da für dich die Motivation oder wo kommt die Idee her, da überhaupt in die Richtung zu gehen?
Also bei mir wurde es eher, sage ich mal, in die Schule schon gelegt, weil mein Vater hat einen eigenen Betrieb. Ah. Und also auch früher gab es es halt nur als Heizungsbauer und das war alles geteilt in Lüftungsbauer, Heizungsbauer, Sanitär. Mittlerweile ist es ja, wie gesagt, ein Beruf. Und er hat früher Heizungsbauer gelernt und auch als Heizungsbauer seinen Betrieb aufgemacht.
Und Shoutout jetzt, an Ignaz.
Genau, ja. Du kennst ihn ja. Und ja, wie gesagt, deswegen war das bei mir eigentlich relativ leicht, was ich sozusagen machen werde.
Okay.
Klar habe ich da auch erstmal reingeschnuppert, sage ich mal. 2 Praktikas gemacht, einmal auch in der Firma, wo ich jetzt arbeite und auch gelernt habe. Und einmal noch in der Handwerkskammer. Das hat sich auch so ergeben durch meinen Vater dann früher.
Okay, das heißt aber, du hast nicht die Ausbildung dann bei deinem Dad im Betrieb gemacht, sondern du hast ja schon nochmal einen anderen Betrieb gesucht.
Genau. Also der eine Grund dahinter war, dass, ja gut, ist immer nicht schlecht, sage ich mal, nochmal bei wem anderes zu sehen, wie es dort so läuft in der Firma. Und zweiter Grund, der hat keine Angestellte, also ist ein Mannbetrieb.
Okay.
Und wie gesagt, auch der Kundenstamm ist halt noch da, aber jetzt halt auch nicht mehr so fortgeschritten, weil du weißt, er ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Du kennst ihn ja. Genau. Macht jetzt halt auch nicht mehr so viel.
Okay, alles klar. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Vor allem auf dieses Wissen kannst du ja trotzdem noch zugreifen und dann schadet es ja nicht, sich in einem anderen Betrieb sozusagen noch zusätzliches Wissen anzueignen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, bei ihm ist ja auch noch so, dass relativ veraltet auch, sag ich mal, die Bürotechnik ist. Der schreibt noch seine Rechnungen per Hand. Mhm. Und ja, in der Firma, wo ich jetzt bin, habe ich dann auch schon Einblicke bekommen ins Büro. Ja, gibt auf jeden Fall viele neue Sachen, was man da anwenden kann.
Ja, also es hört sich jetzt schon, was du sagst, hört sich schon jetzt schon extrem umfangreich an, weil du sagst, es sind ja im Endeffekt jetzt 3 Jobs in einem vereint, mehr oder weniger. Also das, was früher 3 Jobs waren, kannst jetzt du im Endeffekt alleine. Lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Inhalte von deiner Ausbildung, zum einen von dem theoretischen Teil sprechen. Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Was geht denn in der Schule ab?
Ja, also In der Schule ist es eher, ja, wie Deutsch ist auch dabei, Sport normal, wie es halt in jedem anderen Beruf eigentlich auch ist. Gibt es dann eine unterschiedliche weitere Fächer, unterschiedliche Fächer, wie zum Beispiel Fertigungstechnik, Instandhaltung, so Richtungen. Also da wird eher unterschieden, nicht unter den Berufen, sondern sozusagen Instandsetzung ist die Wartung von den Geräten. Da wird jetzt nicht unterschieden zwischen Lüftung und Heizung, sondern in dem Fach wird da alle drei Berufe durchgenommen. Wie man die Heizungen wartet, wie man die Lüftungen wartet, wie man die Gasheizungen, wird ja auch nochmal unterschieden, Öl zwischen Gas und oder Spülkästen wartet. Das gehört alles in ein Fach rein. Und dann gibt es da natürlich noch die Reparaturarbeiten und sowas, das sind dann wieder in einem anderen Fach.
Okay, also du hast einmal die Wartung, also das heißt die Erhaltung der Geräte sozusagen, damit die auch immer auf funktional bleiben sozusagen. Aber ist dann Heizung und Lüftung und so weiter, ist das so artverwandt, dass das alles in einem Bereich Platz hat sozusagen?
Ja, also die Wartung geht immer darum, die kaputten Teile, die womöglich schon demnächst anfallen, dass sie kaputt gehen, schon zu erkennen. Ich sag mal, da ist nicht so viel rum zwischen Gasheizung und Ölheizung. Das erkennt man dann schon. Aber bei Lüftung ist nochmal, ja, das wird auch in der Schule nur relativ klein angestochen, Lüftung.
Weil es wahrscheinlich nochmal einen extra Klimatechniker gibt, der dann sich genau damit auskennt. Oder warum denkst du?
Klimatechnik ist ja nochmal ein bisschen ein anderer Schritt. Lüftung ist, sage ich mal, jetzt wirklich so, ja, Raumluft auswechseln, Austausch. Und Klimatechnik ist dann wirklich halt Klimaanlagen oder jetzt auch bei Wärmepumpen, was ja eigentlich zu Thema Heizung dazu zählt, ist auch, ja, diese Sohle, was in den Wärmepumpen ist, ist auch in den Klimageräten verbaut und dann gibt es da extra nochmal einen Klimatechnikerschein, damit du die, dürfen wir zwar einbauen, aber mit diesem Klimatechnikschein darfst du es dann abnehmen und in Betrieb nehmen.
Okay.
Genau, da gibt es mehrere so separate Scheine, dass du da, also einbauen darfst du es immer, aber wie gesagt, die Abnahme wird dann immer von demjenigen gemacht. Wenn du deinen Meister hast, kannst du zum Beispiel die Heizungen abnehmen. Für die Lüftung brauchst du nun mal, soweit ich weiß, keinen weiteren Schein, aber für Klimageräte auf jeden Fall den Klimaschein und der zählt dann auch, wie gesagt, für die Wärmepumpen.
Okay, das heißt, nach der Ausbildung oder nach der Meister ist noch nicht Zappo, sondern da ist immer noch Luft nach oben.
Also da gibt es auf jeden Fall noch einige weitere Weiterbildungsmöglichkeiten.
Okay, alles klar. Genau. Das heißt, du bekommst in der Ausbildung jetzt erstmal, so wie in jeder Ausbildung natürlich auch, erstmal die grundlegenden Fundamentals mit, dass du schon mal gut anfangen kannst. Was ich interessant finde ist, weil inzwischen ist ja ganz oft so, dass man Dinge einfach nur austauscht, sei es jetzt egal, ob du Kfzler bist oder ob du irgendwelche größeren Anlagen austauscht. Ganz selten, dass man nochmal irgendwelche Transistoren auf irgendeiner Platine oder sowas umlötet. Deshalb finde ich es interessant, dass ihr sagt, ihr repariert auch. Was genau repariert ihr, beziehungsweise was genau wird dann in der Schule viel mehr gelernt?
Also ist immer ein bisschen schwer, dieser Begriff reparieren. Also
so ein bisschen klar, wie recyceln, oder?
Klar, wird jetzt, sage ich mal, die Platine nicht neu gelötet. Das ist viel zu aufwendig, sage ich mal. Da kommst du mit der Arbeitszeit, mit dem Material, was du dann wieder dazu brauchst. Und es ist so aufwendig, dass du dann sagst, wir schmeißen jetzt die ganze Platine raus, kriegst du eine neue rein, passt, ist innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich erledigt. Ja. So müsstest du die halt neu löten, was das.
Ja, vor allem, es kann dann auch sein, dass innerhalb von einer Woche irgendwas anderes auf der gleichen Platine nochmal kaputt geht.
Ja.
Und fertig. Lustiger Funfact, ich war ja vor kurzem in Südafrika und da sind wir durch so ein, ich weiß gar nicht, was das war, ja, wie so ein Markt war das im Endeffekt. Und da hat es einen Schmuckladen gegeben und dieser Schmuckladen hat ein Verfahren entwickelt, wie man diese Platinen einschmelzen kann und diese ganzen Metalle, die ja auf dieser Platine draufgelegt sind, also das heißt Silber, Gold und so weiter und so fort, das haben die genommen und haben da Schmuck draus gemacht. Und dann kannst du aus so einem, wie groß war das? Das war so 30 auf 30 mal 2 Meter, da konntest du mehrere Silber- und mehrere Goldringe draus machen, also rausschmelzen aus diesen Platinen. Ultra crazy, ja, aber richtig cool.
Ja, glaube ich. Also das ja, gut, muss man mögen halten, sowas zu machen, aber ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Ja, ja, voll. Deshalb, weißt schon, wenn man so gut recyceln kann, dann ist es aus meiner Sicht auch wieder okay zu sagen, gut, dann tausch die ganze Platine aus, weil du hast ja du hast ja auch das Problem, dass du super gefragt bist mit deiner Tätigkeit und mit deinen Kompetenzen und du musst ja trotzdem alle Heizungen, alle Lüftungsanlagen etc. zum Laufen bringen, weil die Leute funktionierende Systeme haben möchten und dann kannst du dich nicht mit einer einzelnen Platine
aufhalten. Ja, auf jeden Fall.
Also es war vor ein paar Jahrzehnten nochmal ein bisschen anders, deshalb alles gut, das kann ich komplett nachvollziehen. Also das heißt, ihr geht dann auch her, keine Ahnung, bei einer Heizungsanlage, tauscht ihr die komplette Platine dann auch aus, wenn es ist.
Ja gut, also da wird auch nochmal unterteilt. Klar gibt es eine Hauptplatine, aber da gibt es natürlich auch dementsprechend für die unterschiedlichen Schaltkreise nochmal separate Platinen, dass du dann halt wirklich nur die, was dann halt auch nicht funktioniert, auswechseln kannst. Mhm. Also sag ich mal, ist noch im Rahmen. Also
okay, aber es hört sich jetzt schon so an, als würde es tatsächlich auch ganz schön technisch werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da, wie gesagt, schon gemeint, die 3,5 Jahre reichen da eigentlich nicht aus. Also das wird alles nur ganz leicht angestochen. Und da ist auch viel Technik, was du dann halt auf der Baustelle, sag ich mal, jetzt tun musst, was du halt nicht in der Schule gelernt hast und auch ja dich dann über die ganzen Betriebsanleitungen oder Montageanleitungen nochmal reinlesen musst und genau, das kriegst du halt in der Schule nicht so wirklich mit und musst es halt dann wirklich ja, ein bisschen improvisieren. Du kannst es ja, hast bestimmt schon mal gesehen, gemacht, aber auf das spezifische Gerät ist halt dann nochmal ein bisschen anders, da muss man sich auf jeden Fall immer reinlesen. Ja.
Okay, ja, aber das macht das Sinn, dafür gibt es ja Betriebsanleitungen.
Genau.
Also wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass es extrem technisch ist. Was würdest du denn, also wenn du jetzt nochmal neu in die Schule gehen würdest, die Ausbildung nochmal von neu beginnen würdest, was würdest du das nächste Mal anders machen oder was hättest du damals schon gern gewusst, was du jetzt weißt, nachdem die Ausbildung vorbei ist?
Ja, das ist ja schwer zu sagen. Also ich hätte mich wahrscheinlich schon eher mehr damit befasst, mit dem ganzen Stoff in der Schule. Also bei mir war das eher so, ja gut, die erste Schulklasse, erstes Lehrjahr war jetzt, sage ich mal, nur wirklich ja so Fachwissen, also nicht wirklich Fachwissen, so Allgemeinwissen wie ja Flächenberechnung und sowas, wo ich sage, das hätte man lieber mit einem anderen Stoff füllen können. Also ich habe mir da in dem ersten Lehrjahr schon wirklich sehr leicht getan und dann habe ich die nächsten Lehrjahr auch ein bisschen auf leichte Schulter genommen.
Mhm.
Und habe halt, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich viel getan in der Schule. Das hätte ich dann jetzt im Nachhinein doch lieber gemacht. Meinst du
in der Berufsschule?
Ja, genau. Mhm. In der Berufsschule hätte ich doch lieber mich mal ein bisschen mehr damit befasst, weil kommt doch ja des Öfteren jetzt mal was Schwierigeres dran. Ja.
Okay, das heißt, du hast eine ziemlich niedrige Baseline, sage ich jetzt einfach mal, wenn du sagst Flächenberechnung und so weiter und so fort, um einfach wirklich alle abzuholen.
Mhm.
Und du nimmst dann irgendwann Speed auf, im Sinne von Lernspeed auf. Und wenn du dann aber mit der gleichen Pace weitermachst, nur weil du schon die Basics beherrschst, dann wird es schwierig hinten raus, meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also das Steigerungslevel jetzt von der Schwierigkeit her ist schon relativ schnell hoch. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja auch bei mir in der Klasse gemerkt, die haben das alle wirklich auch auf die leichte Schulter genommen, so wie ich selber auch. Und ist dann bisschen mager hinten raus geworden. Also die Hälfte der Klasse bis zum Ende des Lehrjahres hat sich dann ja so ausgemerzt bisschen. Also ist wirklich am Ende nicht wirklich viel
no
rausgekommen.
Way. Ja. Also die Hälfte im ersten Lehrjahr ist rausgeflogen.
Ich meine bis zum Ende hin jetzt.
Bis zum Ende?
Ja.
Ah, okay. Aber trotzdem, also dass die Hälfte dann, weil die keinen Bock mehr hatten oder weil sie wirklich rausgeflogen sind?
Ja, also es haben sich wirklich viele leichter vorgestellt, denke ich mal. Und klar gibt es dann auch welche dabei, die einfach keinen Bock haben.
Ja, klar.
Aber ich sag mal, es ist wirklich nicht so leicht, wie man sich's vorstellt. Was ich auch irgendwie ein bisschen schade finde oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also, dass man halt mit einem Hauptschulabschluss sozusagen die Ausbildung beginnen kann, ist meiner Meinung nach ein bisschen niedrig gesetzt, weil dann doch wirklich so viel Anspruch da ist, dass man eigentlich dafür schon einen Realschulabschluss bräuchte, sage ich mal.
Ja, also trotzdem, dass du in der Hauptschule den M-Zweig hattest,
ja,
würdest du sagen, braucht es die Realschule oder den Realschulabschluss?
Ja, auf jeden Fall, da kannst du dich nochmal ein bisschen leichter damit beschäftigen, das Wissen zu festigen, sage ich mal,
mhm,
weil du nochmal ein bisschen mehr Allgemeinwissen in der Realschule nochmal mitgenommen hast.
Ja, und auch Lebenserfahrung,
Fällt man sich auf jeden Fall leichter.
Okay.
Ja.
gut, ein höherer Schulabschluss schadet er eigentlich nie. Auch wenn ich ab und zu sage, ich würde, glaube ich, nicht nochmal aufs Gymi gehen, sondern erst einen Realschulabschluss und dann eine Ausbildung machen. Das sage ich echt immer wieder, also wenn ich es nochmal durchleben würde. Aber das ist halt auch für mich persönlich so. Und am Ende des Tages, also geschadet hat es nicht, das Abi zu haben. Und genauso schadet es auch nicht, statt der mittleren Reife einen Realschulabschluss zu haben. Aber es ist, glaube ich, auch immer so ein persönliches Ding. Wie fit bin ich in technischen Sachen? Wie gut ist mein technisches Verständnis?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch natürlich eine Sache, was dafür spricht, dass du diesen Beruf lernst, dass du dich wirklich schon allein schon ein bisschen handwerklich begabt bist, sage ich mal, und auch Lust hast, so technische Sachen zu lernen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kfz-Mechatroniker, sage ich mal, in Richtung Heizungswert. Du musst natürlich auch, irgendwann kommst du an eine Heizungsanlage, wo die auf Störung ist, und dann musst du den Fehler erkennen. Und da gibt es jetzt, ist bei manchen, bei den neueren Heizungen ist natürlich schon so weit fortgeschritten, da steckst du dein Gerät an, kannst rauslesen und dann wird dir auch sofort vorgeschlagen, was du als erstes kontrollieren sollst und zum Beispiel dann auch auswechseln sollst. Aber bei den alten Heizungen, da musst du dann halt wirklich nochmal selber drauf kommen, und ich vergleiche das dann immer gerne mit einem Kfz-Mechatroniker, der auch an Autos die Fehler suchen muss.
Da gibt es den OBD2-Stecker inzwischen, wo du ja auch ausliest, die ganzen Steuergeräte, und dann kriegst du da deine Fehlercodes angezeigt und dann fängst du erstmal da an, die Teile auszuwechseln oder zu reparieren.
Ja, genau. Und also da bei den Heizungen ist auch immer so, steht natürlich immer ein Fehlercode da, aber der ist dann so allgemein begriffen, dass es dir gefühlt nicht wirklich weiterhilft. Also immer ein bisschen schwer. Also ein guter Beispiel ist zum Beispiel, ein Fehlercode steht zum Beispiel für Flammenabriss. Das könnte jetzt natürlich an tausend Sachen liegen. Es könnte der Lüfter sein, es könnte die Zündelektronen sein, es könnte kein Gas sein, was vielleicht in die Brennkammer strömt. Also die Gasarmatur, die nicht freigibt, oder die Absperrung ist zu. Also das, wie gesagt, da muss man sich wirklich dann mit der Heizung sehr gut beschäftigen, und es dauert dann auch seine Zeit. Also klar, mittlerweile hast du dann schon so ein bisschen ein Gefühl dafür dann entwickelt, aber wie gesagt, ist auf jedes Mal wieder was Neues, was man da herausfinden muss. Ne?
Ja, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was anders war, als du es dir erwartet hast, als du die Ausbildung begonnen hast?
Ja, also ich bin immer damit, auch jetzt, wie ich jetzt gerade rede, ein bisschen mit dem Gedanken da reingegangen, dass ich sozusagen mehr Heizungsanlagen mache. Wie schon vorhin besprochen, das ist natürlich drei Berufe jetzt mittlerweile zusammen, und ja. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, so in der Ausbildung bekommst du natürlich mehr Einblick in alles. Und da war ich dann auch mal zwei, drei Wochen am Stück auf dem Rohbau. Und ja, klar, das hat mir jetzt nicht so geil gefallen. Aber klar, Einblick ist nie schlecht, aber habe ich jetzt auch nicht damit erwartet. Also.
Ja, wie oft bist du auf dem Rohbau?
Also jetzt mittlerweile nach der Ausbildung überhaupt nicht. Also ich bin wirklich nur im Kundendienst Technik zuständig.
Ach krass, okay.
Und das ist auch so, in der Ausbildung suchst du dir dann deinen Weg, und das, was du dann am besten kannst oder machst oder am gernsten machen möchtest, dann kannst du dich da natürlich weiterbilden dann ein bisschen mehr.
Verstehe.
Jeder Chef auf jeden Fall, glaube ich, sieht es ein, wenn du ihm sagst, ja, ich würde gerne mal ein bisschen länger in dem Thema drin bleiben, das interessiert mich ein bisschen mehr, und das kann ich halt auch besser. Also.
Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, weil ich gerade so denke, jetzt ist gerade November, wir laufen auf den Dezember zu, es wird arschkalt draußen. Das heißt natürlich auch, dass du, weil jetzt schalten die ganzen Leute ihre Heizungen ein, heuer wahrscheinlich noch später als sonst, dass du ja trotzdem dann im Warmen in Anführungszeichen arbeiten kannst, wenn du den Kundenservice machst, oder?
Ja, also das ist Sommer wie Winter natürlich im Heizraum immer schön angenehm. Also beschweren kann ich mich da nicht. Manchmal ist es sogar fast zu heiß, weil, sag ich mal, die Isolierung von den Rohren ein bisschen schlecht ist, dann schon fast ein bisschen unangenehm, wenn du wieder vom heißen Heizraum hochgehst, ins Auto doch nochmal einen Teil brauchst. Mhm. Schon fast ein bisschen unangenehm, so warm zu
haben. Du hast mit deinem T-Shirt raus, bist eigentlich total verschwitzt vielleicht schon, und ja. Dann, okay.
Ja, lieber so, als dann frieren, also kann
das
ich
stimmt.
Mich nicht beschweren.
Das stimmt, also ich muss auch sagen, ich mag es auch lieber warm, als dass es zu kalt wird. Ja. Und was ich mir auch gedacht habe, weil wir waren gestern ja auch kurz vor deinem Auto gestanden, ihr habt jetzt einen Elektrobus, mit dem ihr arbeitet, was ich mega cool finde und auch aus meiner Sicht super sinnvoll finde, weil da musst du nicht immer zum Tanken fahren oder so, sondern du stellst den Betrieb ab, steckst an die Steckdose, fertig.
Ja.
Führerschein, Ja, absolutes also, Must-Have, oder?
Ja, es kommt immer drauf an. Also wie gesagt, wenn man jetzt im Kundendienst natürlich tätig ist, dann braucht man auf jeden Fall den Führerschein. Weil du manchmal wirklich, sag ich mal, 5 bis 8 Kunden am Tag hast.
Oh, okay.
Und ja, ohne Führerschein wird es da ein bisschen happig, ne? Ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt einen ganzen Tag auf dem Rohbau bist, dann fährt dich da einer hin, lädt dich ab mit dem Material, was du brauchst und gut ist die Sache. Also.
Okay. Das heißt aber auch, dass du alleine im Kundendienst sozusagen unterwegs bist.
Ja, also kommt immer drauf an. Zu zweit mit einem Lehrling ist natürlich immer schön. Aber also manchmal, wie gesagt, die haben ja auch Schule, überbetrieblich gibt es auch noch bei uns.
Überbetrieblich habe ich letztes Mal schon gelernt, überbetrieblich ist einfach mit anderen, also mit anderen Zweigen zusammenzuarbeiten, um sich da so ein bisschen auszutauschen, habe ich richtig in Erinnerung, gell?
Ja, nicht ganz, also das ist, du bist mit deiner Schulklasse oder mit einem Teil deiner Schulklasse in der Handwerkskammer zum Beispiel jetzt bei uns.
Genau.
Und kriegst dann halt nochmal Einblicke in Sachen, die du jetzt, sage ich mal, nicht im Betrieb lernst, also wo du jetzt, sage ich mal, spezifisch auf Löten zum Beispiel einen Unterricht bekommst, auf Elektrotechnik, was ja mittlerweile bei uns auch sehr viel im Beruf ist, hast du da, glaube ich, sogar, wenn ich mich hier 3-mal eine Woche Elektrotechnik, wo dann halt wirklich so Schaltungen baust, wie Wechselschaltungen, wo du mit einem Lichtschalter anmachst und mit dem anderen dann wieder die Lampe ausmachen kannst.
Ja. Okay. Wie mechanisch ist es dann überhaupt noch, also der Job? Weil ganz ehrlich, als ich zuerst an Gaswassersanitär oder Klimatechnik und so weiter gedacht habe, für mich ist es immer noch extrem mechanisch, egal ob es Lüfter sind, egal ob es ein Waschbecken anbringen ist oder eine Heizung irgendwo in den Keller runter transportieren. Sind das Dinge, die schon auch noch mit dazugehören, also diese mechanischen Dinge, oder ist es tatsächlich so, dass 90% deiner Arbeit technisch fein, mikroelektronisch, wie auch immer es sind?
Ja, also wie gesagt, es ist immer so ein Spiel zwischen den ganzen Tätigungsbereichen. Wenn du, sag ich mal jetzt, vergleich das jetzt einfach mal wieder mit dem Rohbau, wenn du da bist, dann ist natürlich viel Schlitzerhauen, dass du da deine Wasserleitungen reinlegst. Sag ich mal, erst dann kommt, wenn du unten den Heizraum aufbaust, dann wird sich sozusagen tiefere Gedanken über die Technik dann gemacht, weil die Wasserleitungen, da ziehst du immer einmal für warm und einmal für kalt eine Leitung hin. Gut, ab und zu dann nochmal für Zirkulation. Das ist halt nochmal eine dritte Leitung, aber das ist normalerweise immer das Gleiche. Du musst halt deine Höhen beachten, wo du auf was für eine Höhe du die setzt und dann baust du die dahin. Also das, sag ich mal, ist eher so grobes Arbeiten, sag ich mal, und nicht so viel technisches Denken dabei.
Alles klar. Dann erzähl mal, wie bei dir so ein Arbeitsalltag, wie man sich das vorstellen kann, wie bei dir so der ganz normale Alltag aussieht.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja im Kundendienst tätig und bei mir ist so der Arbeitsalltag, ich stehe um 6.30 Uhr auf, dass ich um 7 Uhr in der Firma bin, bekomme dann meine Aufträge, suche mir halt dann gleich mal in der Firma schon das Zeug zusammen, was zum Beispiel jetzt dazu passen könnte, dass ich natürlich so wenig wie möglich Zeit auf Fahrzeit drauf geht. Dass ich nicht nochmal vom Kunden wegfahren muss und Material einkaufen muss, sondern dass ich am besten gleich alles dabei habe. Und
also das heißt, du hast dann meinetwegen dein iPad oder wie auch immer vor dir liegen. Da steht dann, heute ist Baustelle A bis Z und du brauchst, also Baustelle A ist, keine Ahnung, irgendein Teil auswechseln oder wie auch immer, oder die und die Problematik liegt vor mit dem und dem Gerät. Dann weißt du schon, ich gehe jetzt ins Lager, nehme mir die Schellen oder wie auch immer mit. Nehme mir bestimmte Teile oder Ersatzteile einfach mit. Bestimmtes Werkzeug brauche ich vielleicht, weil es vielleicht auch Spezialwerkzeug an der einen oder anderen Stelle bedarf. Und das packst du dann alles in deinen Bus rein und dann geht's los.
Ja, genau. Und dann wird halt noch eingeteilt, je nachdem von Schwierigkeit oder ja, je nachdem, wer halt dann Lehrling benötigt, bekommt dann einen mit bei uns. So. Also das wird dann wirklich in der Früh erst eingeteilt, wer mit wem fährt und genau, also manchmal hast du halt das Glück, dass du wirklich eine Woche lang einen dabei hast, aber dann weißt du natürlich eigentlich auch, okay, ich habe jetzt auch ein bisschen schwerere Arbeit. So, also es hat natürlich immer seine Vor- und Nachteile, bei uns ist es nun mal jetzt halt so und ja, wie gesagt, dann kriegst du halt deine Aufträge, wie du schon gesagt hast, baue ich vielleicht das Teil, ein Spezialwerkzeug oder was und die Termine sind dann natürlich halt auch schon so ein bisschen größer ausgelegt von der Arbeitszeit her, dass du halt ein bisschen Luft hast dazwischen, dass du, falls wirklich Probleme gibt, trotzdem nochmal kurz irgendwo hinfahren könntest und dir nochmal irgendwas holen.
Okay, klingt für mich jetzt im ersten Moment mal stressbefreit, ist es so, oder?
Weil es ist immer zu wenig Zeit eingeplant.
Genau, das hätte mich nämlich jetzt auch gewundert.
Ja, also es hört sich immer so schön an und das normal, wenn du den Auftrag auch so liest, wie die Kunden dir das so am Telefon beschreiben und dann der Termin gemacht wird, hört sich das auch immer schön und gut an, aber als Laie ist halt dann doch mal so die Arbeit ein bisschen leichter erklärt, als sie dann im Endeffekt doch ist.
Ja, klar. Also ganz oft wird wahrscheinlich einfach nur kommen, meine Heizung funktioniert nicht mehr, schaut euch das mal an. Und es kann jetzt von, keine Ahnung, irgendwas ist durchgebrannt, bis irgendein Rohr ist abgerissen oder so.
Ja.
Alles sein.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das ist natürlich auch bei uns im Beruf relativ spontan, dass, wenn, sage ich mal, so ein Rohr bricht, muss natürlich relativ schnell jemand vor Ort sein. Oder falls mal irgendwo ein Gasleck ist oder ein Rohrbruch, steht halt dann schon mal schnell der Keller unter Wasser.
Echt, oder?
Ja, also da, wie gesagt, kommt immer auf die Größe drauf an, aber wenn sich das ganze Rohr zerreißt, da ist es innerhalb von einer Stunde ist der Keller komplett voll. Und ja, das versucht man halt irgendwie
Holy
zu vermeiden.
Shit, ja. Ernsthaft?
Ja, also kommt immer auf die Größe des Rohrbruchs drauf an. Also wenn da nur so ein kleiner Haarriss drin ist, dann spritzt es halt ein bisschen raus, kannst einen Eimer drunter stellen. Aber wenn wirklich das ganze Rohr abreißt, dann hast du schon relativ Arschkarte.
In einem Einfamilienhaus, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, keine Ahnung, Grundfläche, sagen wir mal 70 Quadratmeter oder sowas, und da reißt mir unten, warum auch immer, weil ich mich da hinhänge und Klimmzüge mache oder warum auch immer, reißt mir das Wasserrohr von der Decke ab, dann kannst du mir da innerhalb von einer Stunde in den Keller volllaufen.
Ja, also wie gesagt, wenn wirklich das komplette Rohr abreißt, wenn du dich da hinhängst, dann kann das schon mal wirklich schnell passieren, wenn du nichts dagegen unternimmst, sage ich mal.
Also wenn du das Wasser nicht abstellst.
Genau, ja.
Uida. Okay. Und also Leute, hängt euch nicht an die Wasserleitung.
Ja, es ist halt auch immer so ein Ding, ne? Da bist du dann relativ schnell in Panik, weißt nicht, was du tun sollst. Und erster Griff geht ans Telefon, wobei das natürlich nichts damit zu tun hat, dass das Wasser aufhört zu laufen. Also wir brauchen natürlich auch unsere Zeit, bis wir da sind. Vielleicht haben wir gar keinen Termin gerade frei. Dann schaut es eher schlecht aus.
Ja, meine Freundin hat mir das tatsächlich auch mal erzählt. Bei denen in der Uni hat irgendwie eine Party stattgefunden und dann wurde halt auch ein bisschen was getrunken und so. Und irgendeiner hat sich dann tatsächlich, so wie ich gesagt habe, an eine Wasserleitung gehängt und dann ist die abgerissen. Und dann ist auch irgendwann so, keine Ahnung, kniehoch oder so oder zumindest fußknöchelhohes Wasser im Keller gestanden. Die mussten dann alle Drinks rausschaffen aus dem Uni-Gebäude und alles leerräumen. Also sowas passiert halt echt.
Und dann immer schön natürlich feiern, relativ oft Freitag oder Samstag, ne?
Und dann dürft ihr ausrücken.
Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was jetzt, sag ich mal, auch nicht so prickelnd ist, ist natürlich der Bereitschaftsdienst. Kommt auch dazu. Bei uns ist es relativ gut geregelt, weil wir jetzt in der Firma, sag ich mal, knapp 10 bis 15 Monteure sind. Übernimmt halt jeder ein Wochenende. Also das bist du alle 15 Wochenenden nur dran.
Und okay, das heißt dreimal im Jahr max.
Ja, jetzt also grob gesehen. Vielleicht fällt dann mal einer aus, musst du nochmal reinspringen. Kann schon öfter sein, aber es ist trotzdem immer noch entspannt, wenn du alle 10 Wochen, sag ich mal, Bereitschaftsdienst hast.
Okay, das heißt dann aber auch alle 10 Wochen nicht wegfahren, zu Hause bleiben, fahrtüchtig sein.
Ja. Also ist immer ein bisschen schwierig, weil klar, du weißt es ja jetzt schon 10 Wochen davor, okay, ich habe jetzt dann bald wieder oder halt in 10 Wochen, ist meistens dann ja natürlich auch spontan, wenn du irgendwo dann vielleicht mal hinfährst oder so, deswegen bei uns ist es auch so, das heißt 24 Stunden Bereitschaftsdienst, aber das bedeutet, dass du innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein musst, was noch angenehm ist und wir haben das jetzt auch so, dass wir nach 11 Uhr müssen wir jetzt, sag ich mal, irgendwann gehst du halt auch mal schlafen.
Klar.
Und ob du dann das Handy hörst oder nicht, das ist halt dann die Frage. So, deswegen von 11 bis 6 Uhr, sag ich mal, nimmst dir keiner übel, wenn du da sag ich mal, jetzt nicht unbedingt sofort hingehst.
Aber wie gelangen diese Anrufe dann zu euch? Also sagen wir mal, irgendjemand hat einen Wasserrohrbruch und also rufen die dann direkt bei euch an oder gibt es dann so eine Zentrale für Anlagenmechaniker und da wird dann verteilt?
Nee, wir haben jetzt, sag ich mal, ja, wie so eine Hotline bei uns. Auf dem Anrufbeantworter ist die Telefonnummer für Notfälle. Und wir rücken dann aber auch nur für Kunden aus, die bereits schon bei uns Kunden sind. Also wie gesagt, je nachdem könnte dann ja sein, dass genau in dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bei einer Kundschaft bin, die nicht bei uns gerade schon Sachen bestellt hat oder irgendwas gemacht hat, dass dann halt ein Notfall von jemand anders reinkommt. Deswegen halten wir dann wirklich nur für unsere Kunden auch die Termine dann frei. Also für andere Leute fahren wir jetzt nicht, auch wenn es wirklich ein Notfall ist. Ist manchmal ein bisschen schwierig, sowas abzusagen, aber.
Okay. Also im besten Fall weiß jeder zu Hause, wo er das Wasser abdreht, oder?
Ja, am besten weiß man
sowas. Oder ist es immer an der gleichen Stelle? Nee, oder? Das ist immer
anders. Also man kann sich auf jeden Fall einen kleinen Punkt merken, und zwar am Wasserzähler. Da sind ja davor und danach auf jeden Fall Absperrungen. Mhm. Am besten ist es, wenn man da zudreht, egal wo das Rohr gebrochen ist, weil der ist sozusagen für das ganze Haus, sperrt er dann das Wasser ab, und dann hast du auf jeden Fall schon mal, bist du schon mal ein bisschen safe, dann läuft halt noch das Wasser, was in den Leitungen ist, raus, aber dann hast du wenigstens eine absehbare Menge, was du dann vielleicht auch noch selber beseitigen kannst und dann halt, je nachdem wie brisant es ist, dann vielleicht am Wochenende noch reparieren lässt oder am kommenden Wochentag dann.
Ja, ja. Okay, das ist jetzt ein Punkt sozusagen, Wasser abdrehen etc. Gibt es da noch andere Notfälle oder was sind denn so die Notfälle, die in der Regel vorkommen bei euch?
Also Notfälle sind eigentlich sowas wie, ja, Rohrbruch. Verstopfungen gibt es natürlich auch, gehört zu dem Bereich Sanitär natürlich dazu. Ist ja jetzt auch nicht schön, wenn du dann das ganze Wochenende lang nicht auf die Toilette gehen kannst. Ja?
Oh ja.
Also gehört sowas natürlich auch zu Notfällen dazu, Verstopfungen. Was auch Notfälle sind, das glaubt man fast gar nicht, aber das sind so laufende Toilettenspülungen, also die wirklich nicht mehr aufhören zu füllen, und da läuft halt dann auch wirklich einiges an Wasser durch. Also das, so eine Toilettenspülung, die mal ein ganzes Wochenende läuft, das geht schon auch ein bisschen in die Kasse, so ist nicht.
Echt, oder? Was läuft da so durch?
Also ein Spülkasten hat, sage ich mal, jetzt 6 Liter Volumen an Wasservolumen. Wenn das halt durchgängig läuft, da kommt dann schon über ein Wochenende halt schon einiges an Wasser zusammen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausrechnen soll, aber es...
Ja, man könnte sich schon ausrechnen. Man weiß ja, wie schnell oder wie schnell so ein Spülkasten voll ist. Sagen wir mal, der ist in einer Minute wieder vollgelaufen.
Ja, das ist schon gut gesagt eigentlich. Ja.
Und dann pro Minute 6 Liter oder sagen wir mal 5, weil man es leichter rechnen kann. Dann bist du da schon echt relativ fix bei einer guten Summe. Ich packe mal kurz den Taschenrechner aus. Also was auf 5 Liter mal 60, das sind in der Stunde 300 Liter, mal 24, dann bist du bei 7200 Liter, wenn das Ding durchläuft.
Ja, also und jetzt rechne das mal auf den Kubikmeter. Was kostet der Kubikmeter Wasser?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Ich auch nicht. Das werde ich auch immer oft gefragt, also wie der Ölpreis gerade ist oder die Gaspreise. Kann ich jetzt auch immer nicht drauf antworten.
Aber das kann jeder selber nachgucken.
Ja, natürlich. Ja.
Aber was man sagen kann, ist 7200 Liter dafür, dass es einfach nur durchläuft, ist halt schon echt einfach zu viel dafür, dass wir eigentlich Wasser sparen wollen und da so ein bisschen drauf achten.
Natürlich bei den meisten Wohnungen oder Häusern ist es natürlich dann auch Trinkwasser, was da durchläuft, was halt auch nicht so geil ist. Ja.
Ja, ja. Crazy. Okay, also das ist tatsächlich ein häufiger Notfall, den ihr da habt.
Ja, also das ist sehr schnell behoben, also das ist auch ein Teil ausgewechselt, aber das ist wirklich in der Woche, glaube ich, habe ich das bis zu 10 Mal, sage ich mal, so eine laufende Toilettenspülung.
Und das ist auch nichts, was man selber reparieren kann, oder?
Ja, also klar, ich gebe immer gerne das Beispiel mit YouTube-Videos.
Mhm.
Also natürlich kann man sich da relativ leicht, wenn man handwerklich ein bisschen begabt ist, da relativ leicht weiterhelfen. Aber es kann natürlich auch viel passieren bei Wasser, da wäre ich nämlich selber schon immer ein bisschen vorsichtig. Genauso mit Elektrik, da würde ich auch selber nicht, wenn man sich nicht auskennt, nichts daheim machen. Also
ja, klar.
Wie gesagt, mit Wasser und Elektrik wäre ich daheim immer ein bisschen vorsichtig. Wasser richtet schon einen Riesenschaden an. Also das ist immer ein bisschen leicht unterschätzt.
Ja, und Gas wahrscheinlich auch. Also mit Gas wäre ich fast noch viel vorsichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Gas würde ich sofort abraten, da was daheim zu machen. Und ja, also wie gesagt, mit Wasser glaubt man gar nicht, aber die ganzen Ziegel und alles, das saugt sich halt immer komplett voll mit Wasser. Und meistens bemerkt man das dann erst nach 2-3 Tagen, dass dann auf einmal, okay, ich habe da einen nassen Fleck an der Decke. So, na, dann ist es schon zu spät zum Handeln eigentlich. Also dann müsste schon nochmal Gebäudetrocknung rangeholt werden und alles. Deswegen, wie gesagt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Gut, beim Spülkasten kann jetzt nicht so viel passieren, aber wie gesagt, kann immer mal was sein.
Aber wenn ihr jetzt da so viel oder Notfälle immer in die gleiche Richtung habt, gibt es dann da auch was, also es würde ja Sinn machen, dann vielleicht das ein oder andere präventiv zu machen. Weißt du, ich meine, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Sozusagen als Vorbeugung.
Ja, also Frage 1, macht ihr da was in die Richtung oder bietet ihr proaktiv da irgendwie was an? Oder Punkt 2, kann man da selber irgendwie was machen?
Ja, also ich gehe jetzt mal zuerst mal auf das Thema Heizungen drauf an ein. Da kann man natürlich auf jeden Fall den Kundendienst, sag ich mal, von uns jährlich vorgeschrieben, ist jetzt ein bisschen blödes Wort,
vorgeschlagen
wird, genau, kann man natürlich machen und da wird natürlich dann auch, wie gesagt, was man dann schon in der Schule dann ein bisschen gelernt hat, angewendet, dass du schaust halt, okay, hier ist schon ein relativ hoher Verschleiß, das könnte halt in den nächsten Monaten vielleicht dazu führen, dass die Heizung ausfällt. Mhm. Und deswegen ist auch gerade zur Zeit, jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit dafür, sich nochmal einen Kundendienst machen zu lassen, vor dem Winter, dass man halt sozusagen über Winter eine schön warme Heizung hat. Ne?
Ja.
Deswegen ist auch gerade eigentlich jetzt die Zeit, wo halt relativ viel Stress ist bei uns, weil entweder fallen die Heizungen aus, da hat jemand schon keinen Kundendienst gemacht oder schlecht gemacht, je nachdem. Oder halt Leute wollen ihn machen. Deswegen ist halt zur Zeit wirklich gerade genau der Point to be, wo du halt wirklich viel Arbeit hast.
Ne? Okay, also wird richtig gepowert zur Zeit.
Ja.
Zumindest in dem Bereich.
Ja, genau, in dem Bereich. Dann zur Vorbeuge, sage ich mal jetzt, beim Ablauf oder sanitär gegen Verstopfungen ist auch relativ schwer, selber was zu machen, sage ich mal, bei der Toilette. Ist klar, keine Feuchttücher zum Beispiel benutzen, weil dieses Toilettenpapier ist ja extra dafür da, dass es sich mit Kontakt vom Wasser relativ schnell, sage ich mal, jetzt auflöst. Mhm. Und diese Feuchttücher, die lösen sich halt nicht auf und führen dann gerne zu einer Verstopfung.
Also. Ja, das sind so synthetische Stoffe, gell?
Genau, ja. Also das haben wir halt auch relativ oft, dass da bei Haushalten mit Kindern dann doch gerne mal die Feuchttücher damit reingeworfen werden.
Ah. Klar, und Binden und OBs und ja, so weiter klar, sowieso sowas. Nicht, aber das weiß jeder.
Genau, dann um Thema zur Küche. Das ist wahrscheinlich auch relativ interessant. Da laufen ja relativ viele Fette und Essensreste vielleicht mal auch noch durch die Spülmaschine durch. Da gibt's zur Vorbeuge, könnte man da einfach ein richtig kochend heißes Becken volllaufen lassen. Bisschen Spülmittel dazu, das reicht vollkommen. Und einfach mal einmal im Monat oder zweimal im Monat da so ein Becken heißes Wasser durchlaufen lassen. Das löst natürlich die ganzen hart gewordenen Öle, Fette und alles von den Rohren und ja, damit beugt man das halt natürlich auch vor, dass da was hängen bleibt und sich dann wirklich verstopft.
Okay.
Genau, das ist wirklich auch die beste Möglichkeit. Ich rate da wirklich nur von ab, diese rohrfrei zu benutzen, was man im Baumarkt kaufen kann. Diese Gele oder Streusalz oder was das ist, macht es meistens nur noch viel schlimmer, weil sich das nicht ganz auflöst oder verschlammt und dann hast du wirklich Scheiße da hängen. Und auch dann im Nachhinein geht die relativ schwer weg, weil es wirklich prügelhart wird.
Boah, okay.
Und ja, das ist eins der schwierigsten Sachen, schon fast sowas wieder zu beheben da.
Alles klar. Was wir ab und zu mal gemacht haben, ist, dass wir Natron, ich habe so einen Eimer Natron gekauft und Essig, also Essigessenz.
Ja, also Essigessenz, ja klar, ist auch was Gutes, sage ich mal. Das ist halt, muss man auch immer ein bisschen abwägen. So säurehaltigen Sachen sind natürlich bei so Plastikrohren, sind Gummis als Verbinder genutzt und das greift halt irgendwann, je nachdem, wie oft du das machst, halt auch die Gummis an. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch nicht so
nice. Okay. Also am besten natural, heißes Wasser,
jawohl,
einmal volllaufen lassen, ordentlich Spüli rein, damit das Fett ordentlich rausgelöst wird.
Genau.
Fertig. Ja.
Okay. Und das ist wirklich eigentlich auch die beste Sache. Damit habe ich auch schon Verstopfungen gelöst, also ohne irgendwie mit einer Spirale reinzufahren oder so, sondern wirklich einfach mit dem heißen Wasser den Druck erzeugt, dass dann sich doch das einige, also relativ alles oder fast alles weggespült hat dann.
Crazy. Das ist echt abgefallen, das hätte ich nicht gedacht.
Genau, ja, und was bleibt jetzt noch offen? Wir hatten jetzt Heizung, Sanitär und
Klima, Lüftung.
Na gut, da kannst du, sage ich mal, nicht relativ viel vorbeugen. Wenn die Teile laufen, dann laufen die eigentlich.
Genau, wenn der Motor und irgendwann quietscht, dann muss er ausgebaut.
Ja, genau, sowas. Man könnte halt vielleicht so Siebe reinigen und so. Also man kann schon auch einen Kundendienst dazu machen. Ne? Also,
okay.
Ah, genau, zum Thema Toilettenspülung noch. Da kann man eigentlich auch nicht wirklich viel machen. Also außer du baust halt wirklich mal die Teile raus, reinigst sie und baust sie dann wieder ein, aber dann ist halt auch wieder die Sache, ob du es wieder richtig zusammengebaut hast oder was, deswegen.
Oder ob wie beim Auto du wieder eine Schraube überbleibst und du weißt nicht woher.
Ja, das ist ein Muster, das du hast besser gemacht, als die Ingenieure sich das überlegt haben.
Genau, ein bisschen Gewicht eingespart. Okay. Ja,
genau, also das wären jetzt die Sachen, was du wirklich selber machen kannst.
Zur Küche habe ich eine Frage, weil bei den Amis gibt es ja diesen Schredder in der in diesem...
Ja, genau, diesen Ablaufschredder.
In diesem Ablauf, genau. Warum gibt es den bei uns nicht?
Ja, es gibt ihn, aber nur für in dem Thema Hebeanlagen. Also wenn du, sag ich mal, eine Toilette im Keller hast, da ist natürlich auch so ein Häcksler drin, weil die pumpt natürlich das erstmal, sag ich mal, 2-3 Meter hoch und dann kommt es erst in Ablauf und da ist dann auch so ein Schredder verbaut. Aber bei uns, sage ich mal, in den Küchen gibt es halt nicht, weil da läuft halt auch nicht so viel Dreck durch oder was. Also da hast du ja eigentlich normalerweise in der Küche dein Sieb, wenn du, sag ich mal, Teller abspülst und das tust dann einfach ausleeren.
Aber es wäre geiler, da einfach den Schredder anzuschalten und fertig.
Ist halt auch immer eine Sache, das musst du natürlich sauber machen, gepflegt halten, weil so Dinge gehen halt auch schnell gerne kaputt.
So ein Schredder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, irgendwelche Haare verfangen sich drin oder irgendwas, dann ist gleich der Motor hinüber. Ja, wenn du da nur ein bisschen aufpasst, sag ich mal, dass da nichts durchläuft, hast du es so leichter auf jeden Fall.
Ja, okay, alles klar. Dann doch lieber so einen kochenden Wasserhahn kaufen, der dann, weil das muss ich echt sagen, es gibt ja inzwischen Wasserhähne, die kochendes Wasser ausspucken und Sprudelwasser ausspucken und normales Wasser und das muss ich schon sagen, das ist schon echt fancy, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Sowas ist schon cool. Also so Sprudelwasser trinke ich natürlich auch gerne lieber als normales Leitungswasser.
Ja.
Ja, also es gibt schon auf jeden Fall da einiges auf dem Markt. Ich selber habe leider so einen Wasserhahn noch nicht verbaut. Also
ja, die sind auch ganz schön teuer, Alter.
Ja, ja. Also ja. Da normale Wasserhähne kommen schon, sag ich mal, in der Küche so mit ein bisschen höherem Auslauf, bist du da gleich bei 300-500 Euro, wenn es vielleicht ein bisschen schönerer ist, bist du gleich mal weg, nur für den Wasserhahn ohne Einbau jetzt mal.
Ist der dann auch besser als so ein 70-Euro Wasserhahn, oder?
Also bei uns geht es gar nicht so weit runter, weil wir natürlich da auch Gewährleistung drauf geben müssen auf die Sachen, was wir eingebaut haben.
Ah, okay.
Und diese 70-Euro Wasserhähne kriegst du dann wirklich nur im Baumarkt, was du dir ja dann auch selber verbauen musst. Das ist auch so ein Thema. Das machen wir auch nicht, dass sich die Kunden selber ihr Material kaufen und wir das dann für die einbauen, weil halt die Gefahr wirklich zu groß ist, dass irgendwas Altes ist oder dass da irgendwas dran ist, dann hast du da wirklich deinen Wasserschaden, was halt dann wirklich im schlimmsten Fall 10.000 Euro weg bist, wenn da das ganze Laminat aufweicht oder sich die ganzen Wände vollsaugen, weil sozusagen ein Produktfehler war. Und wenn du dann wirklich die Sachen hast von den Kunden, kannst du dich halt nicht mehr auf die Gewährleistung da zurückgreifen. Ne?
Also. Okay. Das höre ich aber insgesamt von vielen Handwerkern, die einfach sagen, pass auf, entweder du kaufst das Zeug von uns und wir bauen dir unser Zeug, auf das wir Gewährleistung geben können, ein, oder du lässt es.
Ja, wie gesagt, du weißt halt auch ein bisschen sicher. Ja. Erstens, okay, du weißt jeden Handgriff, weil du die Teile schon kennst. Und zweitens, voll. Du weißt halt ein bisschen safe, das ist was Gutes und da fehlt sich überhaupt nichts, wenn ich das eingebaut habe. Also hat schon Sinn ein bisschen dahinter.
Ja, voll, voll. Was mich zum Ausbildungsthema jetzt noch gefragt hatte, ist, darum habe ich auch gefragt, wie mechanisch ist das Ganze dann? Mhm. Weil es klingt jetzt für mich so, als wäre es nicht so, also klar ist es körperlich irgendwo, weil du wahrscheinlich auch dein Werkzeug in teilweise 4., 5. Stock vielleicht hochschleppen musst und so weiter. Aber es hört sich jetzt für mich nicht so hart körperlich an, als würdest du krass schwere Dinge rumschleppen müssen etc. Und deshalb da auch die Frage, wie attraktiv ist dieser Job dann vielleicht auch für Frauen?
Ja, also.
Oder wie war es bei euch in der Ausbildungsklasse?
Also bei mir in der Klasse war überhaupt keine Frau, darüber war keine Frau, darunter war jetzt auch keine Frau. Jetzt bei einem Lehrling, bei mir ist jetzt mal wieder eine Frau drin, in der Ausbildung. Es gibt auch, glaube ich, soweit ich das weiß, nur in Ingolstadt soweit eine Frau, die auch das in die Schuhe gelegt bekommen hat, die von den Eltern auch eine Firma hat, die das dann wirklich jetzt so richtig ausführt. Also
okay.
Es ist doch relativ viel verbunden mit körperlicher Arbeit, auch wenn es jetzt sich ein bisschen nur so anhört. Aber so Verschraubungen, die bis zu 2 Zoll jetzt, sage ich mal, gehen, tue ich mich selber auch schon schwer, die aufzubekommen. Klar gibt es dann immer noch so kleine Bauerntricks, sage ich mal, wie du die nochmal lockern kannst, aber das ist wirklich schon manchmal wirklich ein Kraftakt, da, sage ich mal, irgendwas aufzubekommen oder auch hochzutragen. Sag ich mal, so neuere Toiletten zum Beispiel, die haben ja jetzt schon alle so eine Spülvorrichtung, dass du gar kein Toilettenpapier mehr brauchst, mit am Ende noch einem Lüfter drin, der dir dann noch schön warme Luft an Po bläst, um das zu trocknen.
For real?
Ja.
Das bauen sich Leute echt ein.
Ja, es geht noch weiter. Die haben noch Radios, auch gibt's auch jetzt mittlerweile schon auf der Toilette mit schöner LED-Beleuchtung.
In die Toilette eingebaut?
Ja.
Also dann kommt, also wird dann die Toilettenschüssel als Resonanzkörper verwendet, um Musik zu spielen, oder was?
Ich weiß nicht, ob da ein Lautsprecher verbaut ist, aber auf jeden Fall gibt es Toiletten mit Radio, mit beheiztem Sitz, mit automatischer Sitzöffnung.
What und the fuck?
Irgendwann, wenn da halt so viel Technik drin ist, ist sie dann halt irgendwann auch scheiße schwer. Und ja, wie gesagt, klar, sowas baust du jetzt nicht jeden Tag ein, die sind halt dann auch schweineteuer, bis zu 6.000, 7.000 Euro.
Gibt's die auch mit einer Waage?
Mit einer Waage? Also, nee, aber es ist in der Tat so ein Drucksensor verbaut bei manchen, dass sie halt erkennen vom Gewicht her, welcher Bewohner, sage ich mal, sitzt jetzt auf der Toilette. Da wird nämlich dann der Strahl von dem am Ende noch beheizten Wasser, das ihr dann den Po ausspült, auf die passende Länge, genau, auf die Person eingestellt.
Okay, also der misst sozusagen, wie schwer ist diese Person, die gerade auf der Schüssel sitzt.
Genau, und da kannst du dann halt dein Setup einstellen in deiner Fernbedienung, was du am Ende auch noch hast, und gibst halt ein, ich wiege so und so viel Kilo, und dann erkennt die Toilette das auch.
Alter Schwede. Ja,
ist wie eigentlich so ein Memory-Sitz wie im Auto, sag ich mal, wo du dann deine passende Größe, Länge, Spiegelbreite und alles einstellst. Genau, ist schon crazy ein bisschen.
Das heißt, du gehst damit so einer Art Autoschlüssel aufs Klo,
damit ja, so mäßig, ja.
Oida. Aber es ist doch dann auch so viel Zeug, das da kaputt gehen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, da sind wir dann wieder bei dem Thema ganzen Elektroplatinen. Und also ich muss sagen, da kenne ich mich dann auch nicht mehr aus. Also wenn da so viel Zeug drin ist, das schicken wir meistens dann, oder ich glaube, bei uns ist noch nicht mal mehr eine kaputt gegangen bis jetzt. Aber wenn, dann würden wir das, glaube ich, zum Hersteller ins Werk wieder zurückschicken, dass der das halt repariert dann. Weil ich sag mal, das ist dann schon relativ viel Technik, wo der sich dann halt selber drauf spezialisiert. Und ich glaube, da sind wir dann auch schon fast mehr bei dem Thema Elektrotechnik, was das dann angeht.
Ja, okay. Aber anschließen muss das ja trotzdem noch.
Ja, genau. Also anschließen ist relativ leicht eigentlich. Das nur einmal Stromzuleitung hin.
Okay, und, Plug and Play.
Ja, so mäßig, ja.
Okay.
Was dann halt auch noch gibt, sage ich mal, ist noch eine Geruchsabsaugung auch noch, dass, wenn du, sage ich mal, ein größeres Geschäft erledigt hast, wird der ganze Geruch dann einfach abgesaugt und
yo.
Der nächste ist ready to go. So.
Aber zu Toiletten noch 2 Dinge. Einmal, es gibt ja diese Toiletten, die dieses Plateau noch da haben, gell? Das werde ich niemals verstehen, warum das überhaupt existiert. Weil dieses Wasser, das ja da in so einer Toilette drin ist, das wirkt ja wie so ein
Geruchsverschluss.
Wie so ein Siphon, genau. Geruchsverschluss ist der perfekte Ausdruck dafür. Und das ist ja das komplette Gegenteil, was dieses Plateau da bewirkt.
Ja, also soweit ich das weiß, ich ist auch immer ein bisschen schwierig. Ich mag die auch nicht. Also das du musst jedes Mal sauber machen, wenn du auf so eine Toilette gehst. Du hast nie diesen vielleicht goldenen Moment, wo du mal sagst, so, oh nice.
Ja.
Sondern wirklich, da ist immer dreckig. Aber die sind, soweit ich das jetzt weiß, dafür da, dass du sozusagen deinen Stuhlgang nochmal
inspizieren kannst,
genau.
Okay. Abgefahren. Ja. Okay, das ist natürlich auch wieder interessant, die Theorie dazu. Müssen wir vielleicht mal nachgucken, was
es ist. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass es
dafür ist. Ist es so?
Ja, also ich sag mal, ich bin 90% sicher, okay, dass es dafür ist.
Dann spare ich mir das Googlen. Ja, crazy. Und die zweite Sache, die mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist, es gibt ja auch Toiletten, in denen sind scheinbar Mikrofone eingebaut, die dann sozusagen, wenn es mal lauter ist, die diesen Schall abfangen und in genau dem gegenteiligen
Frequenz.
Frequenz sozusagen entgegenspiegeln, sodass es nur ein Rauschen ist und diesem Knall oder was es dann auch immer ist, entgegenwirkt, sodass man davon nichts hört und das Ganze neutralisiert,
Okay, ja,
geräuschtechnisch.
schwierig. Also davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Also wirklich, ich habe schon einiges von crazy Toiletten gehört, aber so eine Neutralisation gegen den Knall kenne ich jetzt, sage ich mal, nicht. Also das wäre jetzt auch neu, sage ich mal.
Okay, aber dann verlassen wir uns vielleicht lieber auf deine Aussagen als auf
Ja,
meine.
wie gesagt, das Radio wirkt ja auch dann dagegen,
Genau,
wenn du das
einfach
einfach
Radio
übertonst.
aufdrehen. Ja, oh Mann.
Ja.
Wie ist es denn für dich insgesamt so, jeden Tag in einem fremden Bad dann vielleicht auch zu stehen? Wie fühlt sich das an?
Also anfühlen, sage ich mal, das gewöhnst du dir bis zum Ende der Ausbildung ab, dass es irgendwie komisch ist. Auch so, die Wohnungen riechen ja auch immer eigen, sage ich mal. Ob das jetzt im guten Teil oder im schlechten Teil ist, aber das gewöhnst du dir dann so langsam ab, sage ich mal, dafür ein bisschen Ekel zu empfinden auch. Klar, irgendwann hast du mal wieder so eine richtig eklige Bude, sage ich mal. Aber da musst du halt einfach durch, ne? Also die brauchen ja auch dann irgendwie eine funktionierende Heizung. Und da machst du es halt mal ein bisschen schneller, dass es ein bisschen schneller funktioniert, ne? Aber normal habe ich eigentlich kein Problem damit und meistens sind auch die Kunden relativ nett. Klar gibt es irgendwie manche, die sind halt ein bisschen speziell.
Ja,
Und
ist diplomatisch ausgedrückt.
ja, du musst halt, also ich scheiß mir da nichts, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn die mich irgendwie blöd anmachen, dann kriegen die halt einen Spruch zurück, so. Es geht bei mir nicht rein und raus, sondern die kriegen halt einen blöden Spruch zurück. Ja, da gab es auch noch nie irgendwelche Probleme mit dem Chef, sondern der sieht es da vollkommen ein. Wenn die halt mich irgendwie blöd anfahren, dann, mein Gott.
Wieso sollte dich jemand blöd anfahren?
Ja, also das war erst letztens wieder. Ich bin ja noch relativ jung, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich bin jetzt 22. Meistens oder ab und zu habe ich mal dann vielleicht sogar einen älteren Lehrling noch mit dabei. Dann ist halt das noch ein bisschen krasser, sage ich mal, mit meinem Alter, dass es das nochmal ein bisschen runtergedrückt wird. Dann kommen halt manchmal so Sprüche, ob ich mich überhaupt auskenne, weil ich ausschaue wie ein Lehrling noch oder ob nicht lieber mein Kollege dann arbeiten soll. Weil der halt älter ist, schon erfahrener aussieht und so. Und dann sage ich so, ja, nee, ich mache das jeden Tag und entweder vertrauen sie drauf oder müssen sich halt jemand anderes suchen. So. Und dann meistens kommt dann auch so, ja, okay, passt, alles gut. Das war jetzt auch nicht so böse gemeint oder so, aber
Okay.
ja, man muss da schon ein bisschen was wegstecken können auch manchmal.
Das mit dem Bartwuchs wird vielleicht noch, ja.
Ja. Langsam, langsam
Da
wird's.
tut man sich leichter. Ja, aber alt genug oder alt wird man schnell genug, so wollte ich es eigentlich sagen.
Ja, meistens ist dann auch so, dass sie dann auch relativ schnell überrascht sind, weil ich dann doch relativ schnell das Problem, sage ich mal, gefunden habe und dann auch das Vertrauen dann da ist.
Okay, dann überzeugst du mit deiner Kompetenz sozusagen.
So
Ja,
sieht's aus.
das ist eh immer das Beste und meistens ist es eigentlich auch ganz geil, so, jetzt siehst du mal.
Ja, so bam.
Bam, Junge.
Ja, da habe ich aber auch noch eine relativ lustige Story, weil du ja meintest, so wie das ist in den Wohnungen. Ja, manchmal sind auch so crazy Momente, wo du in die Wohnung reinkommst. Die haben halt eine Etagenheizung oder hatten jetzt auch, das war auch erst vor kurzem, eine Etagenheizung im Badezimmer, die nicht funktioniert hat, auch kein Warmwasser gemacht hat. Der hat da trotzdem drin geduscht und seine Frau hat mir aufgemacht, die Badezimmertür, und hat gesagt, so ja, kannst eigentlich jetzt zum Reparieren reingehen.
Während der Dude da geduscht
Während
hat.
der Typ geduscht hat und während der geduscht hat, das war zum Glück ein undurchsichtiger Duschvorhang.
Was ein undurchsichtiger?
Ja,
Achso, ein
also
undurchsichtiger. Okay,
undurchsichtiger,
herzlichen
zum Glück.
Dank.
Während der geduscht hat er mir das Problem von der Heizung erklärt und ich habe, während er geduscht hat, versucht, die Sache wieder zum Gang zu
Holy
laufen.
shit, was geht denn in den Leuten vor, Mann?
Ja, schon relativ krass unterwegs. Was innerhalb dann von einer Stunde auch noch passiert ist, wurde nämlich aus dem gleichen Haus auch noch eine Leiche rausgetragen. Das waren mehrere Wohnungen halt in dem Haus und ja, wurde dann auch noch von einer anderen Wohnung eine Leiche rausgetragen. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Also, aber man kriegt schon mal crazy Sachen mit, auf jeden Fall.
Alter, ereignisreiche Woche.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt's denn sowas wie, also ganz, ganz früher war ja ein Teil des Jobs Klempner. Ich weiß nicht, gibt es die Bezeichnung Klempner überhaupt noch?
Ich glaube, das musst du nochmal googeln. Das ist nämlich, glaube ich, was anderes.
Nochmal also, was anderes?
Ja, Klempner wird oft so mit Rohren und Sanitär verbunden, aber das ist meiner Meinung nach was anderes. Also das ist ein anderer Tätigkeitsbereich.
Okay, dann müssen wir das nochmal nachgucken.
Ja.
Aber die Frage, die ich damit eigentlich stellen wollte, ist, die zumindest auf den Klempner zutreffen würde, da gibt es ja immer so dieses Gerücht der Horny Housewives. So. Gibt's sowas? Also passiert sowas wirklich?
Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich, sag ich mal, unter, wie man sich's vorstellt, unter einer Spüle lieg und dann eine nackte Frau über mir steht. Also das habe ich noch nicht so erlebt.
Würdest du es erzählen, wenn es so wäre?
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall was Erwähnenswertes. Das wäre ja lustig.
Ja.
Aber, also, mir ist sowas jetzt noch nicht vorgekommen. Klar, irgendwie vielleicht mal nettere Kundschaften, die dir dann sagen, komm, setz dich her, trink noch einen Kaffee und so. Aber jetzt in die Richtung horny jetzt nicht wirklich. Also, weiß nicht auch nicht, ob es an mir liegt. Aber, also, ehrlich gesagt nicht. Ey.
Okay. Was macht dich denn insgesamt so am glücklichsten, wenn du im Job bist?
Also das ist auf jeden Fall immer das wieder, die Leute sozusagen glücklich zu machen. Die stehen jetzt, sage ich mal, schon 3 Tage ohne Heizung da und du kommst hin. Es haben vielleicht schon andere Firmen probiert, haben es nicht hinbekommen. Dann kommst du an die Anlage und merkst, ah, okay, ich krieg's hin und ich schaff's, dass die wieder warm haben. Und die sind halt auch wirklich dankbar dann einem und ja, das macht mich dann natürlich auch glücklich, wenn ich dann am Ende noch höre, die andere Leute haben es nicht geschafft, du hast es geschafft zum Beispiel und wir sind dir wirklich endlos dankbar, dass du es hinbekommen hast.
Ja. Kriegst du dann auch mal ein Trinkgeld oder sowas?
Ja, also mittlerweile, sage ich mal, ist ein bisschen knapper geworden bei der Kasse, das merkt man auf jeden Fall, aber in der Ausbildung habe ich zum Beispiel schon mal bis zu 100 Euro bekommen, wo wir, von einer alten Dame, wo wir halt wirklich dann auch gesagt haben, so ja, ob sie sich wirklich sicher ist und so. Und die hat halt dann gemeint, so ja klar, passt. Also ihr habt das alles tipptopp gemacht, alles schön sauber. Und ob ich jetzt 100 Euro mehr auf eine 12.000 auch Rechnung zahle, ist mir eigentlich dann auch schon wurscht. Und ich will euch das halt auch so weitergeben.
Cool.
Also ist auf jeden Fall schon auch bei den älteren Leuten noch mal selbstverständlicher, dass man da Trinkgeld bekommt, sage ich mal jetzt nicht in den hohen Summen, aber so 5 Euro sagen die dann immer, kauf dir einen Kaffee oder schöne Brotzeit.
Ja.
Und ja.
Kannst du dann da, also jetzt wahrscheinlich weniger, aber davor, sag mal vor Inflation und so weiter, konntest du dann so überleben, in Anführungszeichen, also dir immer deine Mittagspause kaufen von dem Trinkgeld?
Ja, also
ist das dann 0 auf 0 rausgekommen?
Es gab gute Tage, sag ich mal, da hast du so bis zu 30 Euro bekommen oder halt manche Tage dann halt auch ein bisschen schwieriger, wo du halt dann gar nichts bekommen hast. Also es wägt sich immer ein bisschen ab. Also
ja,
kommt immer auf den Tag drauf an, auf die Kunden, je nachdem wie viele Kunden du hast und ob du es halt dann auch hinbekommst, dein Zeug, ne?
Ja.
Und ja, okay. Also gab schon öfter die Tage, dass ich da auf 0, wenn nicht sogar plus rausgegangen bin.
Cool. Was ist denn abgesehen von dem Trinkgeld so das schönste Kompliment, das man dir machen kann? Also sagen wir mal, jemand oder du kommst zu jemandem von den Hörern, die jetzt die diesen Podcast anhören, nach Hause und du machst deinen Job gut. Was ist so das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
Also das habe ich auch jetzt öfter bekommen, sage ich mal, weil der Chef bekommt es natürlich nicht so mit, wenn die Kunden wirklich zufrieden sind. Außer die geben wirklich halt so eine Resonanz ans Büro weiter. Und sowas ist dann halt natürlich nochmal wirklich, ob die dir das persönlich jetzt nochmal sagen, aber dann halt auch im Chef weitergeben, dass er halt das auch sieht, dass du das wirklich ordentlich gemacht hast, dass die Leute mit dir zufrieden sind und dass er sich auf dich verlassen kann. Das ist halt natürlich auch nochmal sehr schön. Also
cool, okay. Das heißt, wenn jemand extrem zufrieden ist, dann kann er auch mal kurz einen Hörer in die Hand
nehmen. Ja, klar, das sind vielleicht 5 Minuten, was dann wirklich mich nochmal freut.
Ja.
Und halt auch dem Chef sozusagen ein bisschen einen Einblick gibt. Und
cool.
Ja.
Okay, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, die Antwort. Aber interessant. Finde ich gut. Du hast jetzt auch gerade beim Trinkgeld gesagt, du hast gemerkt, dass es weniger wird. Merkt ihr sonst noch irgendwie Auswirkungen gerade? Also ich sage jetzt einmal, folgen ja gerade zwei Krisen mehr oder weniger aufeinander. Corona und jetzt das mit dem Gas. Ich meine, ihr seid auch mit Gas zugange. Du kennst zwar den
Ja.
Gaspreis nicht, aber ihr habt ja damit auch trotzdem was zu tun. Genauso mit der ganzen Heizthematik, die gerade das Land beschäftigt. Also Thema 1 Corona, Thema 2 Gas, Winter, Energieversorgung.
Ja, also ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die Arbeit nimmt auf jeden Fall nicht ab. Von den Neubauten kriege ich jetzt da nicht so viel mit, ob da noch so viele Neubauten halt reinkommen. Aber wir haben auf jeden Fall drei, vier Neubauten, die jetzt zurzeit am Start sind und auch ihr Ende jetzt langsam nehmen. Auch größere, aber von Erneuerung von den Heizungen merkt man es schon deutlich. Also da wird man oft drauf angesprochen, über die Wärmepumpe, was denn noch für andere Möglichkeiten gibt mit erneuerbaren Energien oder den Umstieg halt von Gas auf irgendwas anderem. Sonst merkt man da eigentlich nicht wirklich viel.
Okay, das heißt, ihr baut jetzt so langsam auch mehr auf Wärmepumpen und so weiter ein?
Ja, also wir würden es
Ja.
gerne machen. Es gibt immer da mehrere Kriterien, ob du es halt überhaupt machen kannst oder ob sich's überhaupt, also können tust du es wahrscheinlich relativ oft, aber ob sich's dann halt auch wirklich auch rentiert, sag ich mal. Da gibt es nämlich mehrere Auswahlkriterien, wie zum Beispiel, ob du jetzt Heizkörper oder Fußbodenheizung hast, weil die Wärmepumpe läuft natürlich auch mit Strom. Und je nachdem, wie heiß die Temperaturen werden müssen, desto mehr Strom wird halt benötigt. Und für Heizkörper, die laufen zum Beispiel mit der doppelten Wärme, mit der doppelten Temperatur, was jetzt die Fußbodenheizung läuft. Und da rentiert sich dann halt wiederum nicht. Und das andere Kriterium ist, dass wir gar keine Wärmepumpen zurzeit herbekommen, weil die Nachfrage halt schon so riesig ist und die sind für die nächsten 1 bis 2 Jahre jetzt schon ausverkauft.
Ui da. Okay,
Ja.
also das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie umsteigen will, weil ich sage, ja, fuck, wir kriegen kein Gas mehr her oder so, dann müsste ich sowieso 2 Jahre drauf warten.
Ja, genau. Und da ist dann auch wieder die Sache, mit den Gasheizungen sieht es jetzt, sage ich mal, auch nicht wirklich viel besser aus. Das ist vielleicht nicht ganz so lang die Wartezeit, aber wenn man sich eine neue Heizung jetzt heutzutage holen möchte oder erneuern möchte, muss man schon relativ früh damit anfangen, sich die zu bestellen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert. Wie man sich das denkt, okay, jetzt ist meine Heizung kaputt, unreparabel. Ja, dann kommt halt das Team und baut mir das nächste Woche ein. Das so leicht ist es leider dann auch wieder nicht.
Wie lange ist das schon so? Also ist das, ja.
Es hat sich eigentlich damit angefangen, dass es halt das Lieferproblem von den ganzen Platinen und alles gab. Dass halt die ganzen Steuermodule und Pumpen mit den Motoren und alles sich verspätet haben. Da kriegst du halt einmal den Kessel und dann sagen sie, ja, hier vielleicht die Regelung kommt dann in 2 Wochen, dann kommt es vielleicht in 2 Wochen. Und es ist relativ schwer da zu planen, auf jeden Fall.
Also das heißt, mit diesen Lieferengpässen, die ja eigentlich schon so in der Corona-Krise angefangen haben, die wirken sich auch nach wie vor auf die ganzen Lieferzeiten aus.
Ja, also das merkst du auf jeden Fall. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, also sozusagen mit der großen Nachfrage.
Puh, abgefahren. Wie siehst du momentan so, Heizen macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich nur 19 Grad, weil das ist ja immer so diese 19 Grad, die propagiert werden, ob ich 19 Grad oder 22 Grad im Haus habe, macht das so einen riesengroßen Unterschied vom Energieverbrauch her?
Also, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, weil die ja auch im Radio sagen, sie dreht eure Heizung oder Heizkörper runter und ruft am besten nochmal den Heizungsbauer an. Der soll sich nochmal die Heizung anschauen und nochmal optimiert einstellen. Ist immer ein bisschen schwierig. Also, kommt immer auf das Haus an sich drauf an. Man kann natürlich über Nacht, sage ich mal, die Heizkörper alle zudrehen. Aber dann kommt es immer darauf an, dann kühlt das Haus natürlich auch so weit aus, dass das dann mit der geringen Temperatur, was du dann vielleicht eingestellt hast, nicht mehr schafft, das Haus richtig aufzuwärmen, weil das ist wirklich ein Faktor, was man auch berücksichtigen muss. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich schon fast am sinnvollsten, wenn man, das müsste man aber als Betreiber machen, sich die passende Temperatur, wie man sich's vorstellt, dann auch an der Heizung unten einzustellen, dass man die Vorlauftemperatur, die hat nichts mit der Raumtemperatur zu tun, sondern sozusagen wie heiß das Wasser ist, was durch die Heizkörper läuft. Je heißer das so ist, desto schneller wird natürlich der Raum warm. Und am besten wäre es da, die geringste Temperatur zu haben, was man braucht. Und das können wir halt als Heizungsmonteure jetzt, sage ich mal, nicht einstellen, weil am Ende ist es zu kalt und dann müssen wir wieder ausrücken. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig.
Also es müsste in jedem Haus dann eingestellt werden. Ja. Was da aber auch noch mit dazu kommt ist, also jetzt einfach mal mein laienhaftes Verständnis. Ich könnte mir vorstellen, dass es sein kann, so wie du sagst, ich schalte die Heizung in der Nacht aus, schalte sie am nächsten Tag wieder an, dass es so viel mehr Energie braucht, bis diese Heizung dann, also bis ich die Raumtemperatur von 22 Grad wieder erreicht habe, dass ich dann am Ende mehr Energie verbrauche, wie wenn ich die Nacht über einfach durchlaufen hätte lassen.
Ja, genau, da gibt es, also das ist auch ein Einstellpunkt von der Heizung. Das kannst halt Nachtabsenkung, halt, nennt sich das. Und da fährt die Heizung dann nur noch mit geringeren Temperaturen. Das ist natürlich am besten eigentlich, sage ich mal, wenn du da ein gutes Zwischenmaß findest, dass das nicht komplett auskühlt, aber auch halt nicht zu heiß ist, was du halt überhaupt nicht dann benötigst.
Muss man auch berücksichtigen wegen Schimmelbildung und so weiter, oder?
Ja, genau. Es kommt natürlich auch immer auf die Feuchte drauf an von dem Raum, was er halt hat. Aber braucht natürlich immer eine gewisse Wärme, dass da kein Schimmel entsteht. Und auch natürlich das regelmäßige Lüften hilft natürlich auch.
Ja, klar. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn dann weniger geheizt wird, dass die Raumtemperatur dann gehalten werden soll, dass man dann weniger lüftet, weil man will ja nicht, dass es kalt drin wird. Dann wird weniger gelüftet, die Luftfeuchtigkeit steigt dadurch automatisch, weil ja jeder auch Ausdünstungen und so weiter hat. Also
ja, ist ein schwieriges Thema, deswegen voll. So leicht, wie das im Radio, sage ich mal, jetzt gesagt wird, dass die Heizung einfach nochmal optimierter eingestellt werden soll, eigentlich kannst du da nicht wirklich viel machen, außer vielleicht halt die Heizzeiten nochmal zu optimieren, sage ich mal. Vielleicht hat sich da was in dem Alltag geändert, dass die Heizung vielleicht später erst anschalten soll oder inmitten vom Tag halt vielleicht nochmal abschalten soll, weil du da in der Arbeit bist, da brauchst du keine Heizung. Da kann sie dann wieder mit geringerer Temperatur fahren und dann halt gegen Abend, wenn du wieder heimkommst, wieder aufheizen. Das kann man natürlich alles einstellen. Also
da gibt es, glaube ich, sogar für die einzelnen Heizkörper so Module, die dann automatisch sozusagen regeln. Also das, was wir momentan händisch von Sternchen, also von der Schneeflocke bis zur 5 hochdrehen, da gibt es inzwischen diese, wie nennen sich die denn?
Ja, so digitale Thermostatköpfe.
Thermostate, genau, diese digitalen Thermostatköpfe, wo du dann die Temperatur einstellen kannst. Und wenn die Temperatur erreicht ist, sozusagen, wird der Temperaturstand
also
gehalten.
Das ist zwar jetzt also leichter absehbar von dem digitalen, aber die Zahlen stehen auch für eine gewisse Temperatur.
Du meinst die, also auf diesen mechanischen Drehregler?
Genau, auf dem mechanischen.
Die Schneeflocke bis zur 5.
Genau, also die 1, sage ich mal, ist jetzt 19 Grad, die 2 20 Grad, 3 ist dann schon zwischen 24 und 25 und je nachdem geht es halt weiter dann nach oben.
Ah, okay, also das heißt, wenn ich eine 2 einstellen würde, dann wäre ich ja eigentlich so bei dem, was vorgeschlagen wird, bei so 19 Grad.
Ja, genau. Roundabout. Und der Thermostatkopf hat dann auch so eine Mechanik verbaut, wissen wahrscheinlich viele nicht, ist relativ interessant. Der schließt automatisch dann oder fährt den Ventileinsatz automatisch ein bisschen reduzierter, wenn die Temperatur höher wird. Also der erkennt die Raumtemperatur und schließt dann auch den Heizkörper.
Auch der mechanische?
Genau. Also das macht nicht nur der digitale, sondern auch der mechanische. Deswegen sind die auch relativ teuer. Das erwartet man, glaube ich, gar nicht. Die sind knapp 50 Euro kostet einer.
Oh, Alter, krass.
Ja.
Okay, aber das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass die Temperatur einfach halten. Also ich wusste, dass die da ganz verreckte Automatik drin haben, so mechanische Automatik in Anführungszeichen. Aber geil, dann weiß ich, dass ich jetzt so zwischen 2 und 3, Stufe zwischen 2 und 3 einstelle bei mir.
Ja, genau. Das kommt halt, wie gesagt, auch immer auf die Wassertemperatur an, was halt durch den Heizkörper fließt. Vielleicht brauchst du dann halt natürlich auch auf der 3 ein bisschen mehr Wärme, sag ich mal, dass du wirklich die Wärme in den Raum reinbekommst. Weil das wurde natürlich alles vorher ausgerechnet. Der Wärmebedarf ist auch natürlich so ein Punkt, was dann an der Schule gelernt wird. Wie rechnest du den Wärmebedarf von dem Raum aus?
Abhängig von der Dämmung
etc. Abhängig, genau, von den Fenstern kommt dazu, ob unten drunter noch ein Raum ist, ob oben drüber noch ein Raum ist, wie viele Außenwände denn der Raum hat. Oder ja, das spielt alles eine Rolle dazu. Und nach dem wird dann der Heizkörper ausgelegt. Und genau, am Ende ist der vielleicht schon ein bisschen schlecht ausgelegt worden und dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr Wärme in deinem Raum. Genau, also das ist...
Du meinst, die Heizung braucht dann einfach mehr Power.
Genau, also die braucht dann halt vielleicht, kannst du sie dann nicht auf der 2 stehen lassen, sondern musst halt wirklich auf die 3 dann hochgehen.
Ja. Machst du solche Planungen auch?
Also ich mache jetzt die Planungen nicht, wie gesagt, ich bin nur in dem Kundendienst zuständig. Ich habe es auf jeden Fall gelernt und es wird jetzt dann bei mir in der Meisterschule auch nochmal genauer drankommen. Und das ist halt eher so eine Chef- und Planungssache.
Was heißt Chef? Also wie würde sich der Beruf nennen, der sowas plant? Also gibt es wirklich einen Planer? Ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen an technische Gebäudeausrüster.
Ja, also es gibt auf jeden Fall den Energieberater. Das ist auch nochmal so eine Weiterbildungsmöglichkeit. Der rechnet sowas auch aus, aber es gibt... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar der Architekt selber macht, der den Wärmebedarf für den Raum sozusagen vorgibt. Und dann musst du halt als Heizungsbauer oder Sanitärler dem nachkommen. Also dann musst du halt sagen, okay, ich habe Fußbodenheizung, die regelt man mit gewissen Abständen von den Leitungen, dass die den Wärmebedarf für den Raum halt decken.
Okay.
Genau. Und jeder Heizkörper hat ja seine, das wird vom Hersteller dann vorgegeben, der und der hat so viel Wärmeleistung müsstest du dann auswählen für den Raum.
Okay, verstehe. Das heißt aber, du lernst jetzt da noch ein bisschen mehr, aber dann, gehen wir mal von einem Neubau aus, wird das immer in Absprache mit den anderen Gewerken durchgeführt?
Ja, genau. Also wie gesagt, du kriegst ja den Gebäudeplan und dann sollte da normalerweise das auch drinstehen, was der und der für Wärmeleistung der Raum braucht. Dann wählst du den Heizkörper halt als Chef aus, gibst den Monteur den halt auf die Baustelle weiter und als Monteur baust du ihn halt dann einfach ein. Genau, da gibt es jetzt, was jetzt auch zurzeit halt natürlich nochmal gefragt ist, die Heizkörper sind natürlich immer ein bisschen größer, die kannst du jetzt, sage ich mal, nicht genau auf die genaue Wärmeleistung auswählen, was halt der Raum benötigt, könnte dann halt durch Zusatz speziellen Ventilen wirklich aufs Genaueste dann eingestellt werden, dass wirklich das Optimale rausgeholt wird an Leistung, dass es halt wirklich genau zutreffend ist.
Cool, verstehe. Geile Fun Facts. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Heizungsthematik gesprochen. Du meintest ja auch, dass man viele Sachen einstellen kann und so weiter und so fort. Was ich mal irgendwo gehört oder gelesen habe, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass viele Anleitungen inzwischen einfach auf Englisch geschrieben sind. Es gibt ja super viele unterschiedliche Hersteller und so weiter. Ist es wirklich so oder welche Rolle spielen Englischkenntnisse in deinem Alltag?
Also auf Bezug von Bedienungsanleitung sage ich erstmal jetzt nicht so die große Rolle. Klar, da gibt es natürlich einige, die auch auf Englisch sind, wo du dir das dann halt auch ein bisschen rüberleiten musst, weil natürlich die ganzen Begriffe, die lernst du halt auch nicht in der Schule auf Englisch. Musst halt ein bisschen mit logischem Denken rangehen, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Allein schon auch sozusagen der Kontakt mit den Kunden spielt, ja, wie gesagt, bei mir jetzt auch relativ große Rolle. Man kann halt nicht immer davon ausgehen, dass sie halt Deutsch können. Und mit Englisch hilfst du dir auf jeden Fall relativ viel weiter. Deswegen, also ich sag mal, das ist nie schlecht, wenn du das kannst. Aber ich glaube, da wird auch relativ viel Rücksicht genommen, wenn du das, sag ich mal, jetzt nicht könntest, dass du dann vielleicht auch nicht direkt jetzt zu dem Kunden hingeschickt wirst. Oder halt auch jetzt direkt die Bedienungsanleitung dann lesen musst, sondern halt vielleicht dich schon auskennst dann mit dem Teil und weißt, was Sache ist. Also ich denke mal, da wird auch vom Chef dann relativ viel Rücksicht genommen.
Okay. Ja. Wie ist das denn insgesamt mit Sprachen bei euch? Weil ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit dem Simon gesprochen, über den Job des Maurers sozusagen. Der meinte, wenn er sich für eine Sprache auf dem Bau nochmal entscheiden müsste, dann wäre es Kroatisch, lustigerweise. Also die er noch lernen oder kennen wollen würde. Wie ist es bei euch? Ist das tatsächlich dann eher Englisch oder ist es auch eine andere Sprache?
Ja, also ich sag mal, es ist relativ viel auch bei uns jetzt, sage ich mal, irgendwie viel Kontakt mit Albanisch auch. Mhm. Was, glaube ich, auch nicht so weit weg ist von Kroatisch, soweit ich das jetzt mal interpretieren kann. Ist schwierig, weil mit wem sollst du da eigentlich so viel Kontakt haben, außer es ist irgendwann mal wirklich irgendwas ein bisschen falsch von denen oder was, oder du müsstest mit denen halt Kontakt aufnehmen, weil du da irgendwie noch was bräuchtest oder sowas, aber normal machst du ja eigentlich dein Ding Und wenn eigentlich alles so nach Plan läuft, wie es halt auch, eigentlich auch drinsteht im Plan, passt ja eigentlich alles, dann brauchst du ja eigentlich auch nicht so viel Kontakt mit den anderen Firmen oder Arbeitern.
Ja, okay, das heißt, du kommst mit Deutsch und Englisch eigentlich ganz gut zurande.
Ja, auf jeden Fall.
Alright. Wie ist es denn insgesamt für dich, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest gerne ins Ausland gehen? Ist das easy machbar, weil du sagst, mit deiner deutschen oder mit deiner Ausbildung, die du in Deutschland genossen hast, bist du hoch gefragt oder sind die Unterschiede zu anderen Ländern so groß, dass du sagst, du bräuchtest da eigentlich nochmal eine komplett neue Einführung?
Eigentlich, sage ich mal, ist es, wenn du jetzt, sage ich mal, hier in Deutschland oder Bayern gelernt hast, kommt es dir vor, als wäre gefühlt alles irgendwie ein bisschen hinterher. Also,
for real?
Ja, voll. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt in Urlaub fahre oder so, dann mittlerweile ist es ja auch so, dann achtest du mal vielleicht ein bisschen auf irgendwelche Feinheiten oder was, wo du halt davor gar nicht drüber nachgedacht hast oder was. Und da kommt dir das wirklich vor, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, das ist veraltet und wurde bei uns vielleicht vor 10 Jahren so gemacht, aber heutzutage halt überhaupt nicht mehr. Das ist ganz lustig eigentlich, weil ich erst letztens so auf YouTube so ein Show My House gesehen habe aus Amerika, so 5 Millionen Villa. Und es sieht zwar alles relativ geil aus und so, aber dann siehst du halt, wie da irgendwie in einem so riesen Villa Aufputzspülkästen sind, was halt, das kannst du dir hier bei uns schon fast gar nicht mehr vorstellen, außer es klappt halt nicht anders. Und das ist schon wirklich krass, auch so von der Keramik her, sage ich mal, gibt's bei uns, da gibt's richtig schöne Sachen und alles. Und dann in so einer riesen Villa findest du dann irgendwie so ein, ja, Billo-Waschbecken, was bei uns, sage ich mal, gar nicht wirklich mehr verbaut wird. Das ist schon cool anzusehen irgendwie. Also
okay, und aber was ist bei uns dann sozusagen veraltet im Vergleich zu anderen Ländern?
Also ich weiß nicht, ich denke mal, dass wir relativ weit im Bau sind. Und auch,
ach so, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Ja, ich habe gerade verstanden, dass wir in Bayern relativ hinterher sind.
Nee, also da bist du voll schon 10 Jahre voraus im Gegensatz.
Voraus, ja. Ich habe verstanden, wir sind 10 Jahre hinterher.
Na, da hast du wirklich riesen Chancen irgendwo anders noch. Also das denke ich mir wirklich oft, wenn du, sage ich mal, jetzt in Amerika oder so dein Geschäft aufmachen würdest mit dem deutschen Know-how und auch den Materialien, dann würdest du da safe durchstarten. Also da
spielst vorne mit.
Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, schon das in so einem riesen Gebäude dann so Sachen, was du dann in Hochhäusern findest, wo halt wirklich aufs Geringste geachtet wird, dass das schön günstig ist und alles. Und
ja. Woran glaubst du, liegt es, dass wir da einfach schon so weit vorne raus sind? Legen wir da einfach mehr Wert drauf? Oder?
Ich glaube halt, das ist wirklich ja das deutsche Handwerk, was halt so gefragt ist, dass wir halt dann wirklich auf so ein bisschen penibler auf sowas achten und auch einfach das bisschen genauer nehmen, so Kleinigkeiten.
Also der Qualitätsanspruch, der klassische Deutsche.
Ja, genau. Also das kann man wirklich so sagen. Also das ist echt krass, auch so, sag ich mal jetzt Italien, Spanien oder was, da werden ja die Heizungen auch einfach, ja, noch so älteres Zeug einfach verbaut und bei uns ist es wirklich schon alles schön sauber, Technik und läuft auch alles super. Also
ja, teilweise werden ja in Italien und Spanien und so weiter gar keine Heizungen verbaut. Also wir waren jetzt in Portugal zum Beispiel im Urlaub, da gibt's Häuser, die haben teilweise gar keine Heizung, weil es da einfach nicht so kalt wird.
Ja, da kommst du dann wieder auf das Thema Klima zurück, also Klimatechnik, dass du da halt eher wieder runterkühlst und wie gesagt, das lernst du ja bei uns auch und dann hast du da halt genauso die Möglichkeit, da deinen Punkt aufzumachen oder zu sagen, ja, jetzt habe ich hier in Deutschland schon den Klimaschein gemacht zum Beispiel und das ist ja wirklich in wärmeren Ländern dann auch gefragt, dass da schön runtergekühlt wird. Also da hast du auf jeden Fall einiges an Wissen, was du dann wirklich auch, sag ich mal, woanders anwenden kannst.
Geil. Ja. Also ich habe letztens auch gelesen, weil du gerade sagst, die Deutschen sind ein bisschen penibler. Ich habe letztens sogar gelesen oder gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass bei uns sogar darauf geachtet wird, wie der Blickwinkel in die Toilette sozusagen ist.
Auf jeden Fall. Also wenn wir, sage ich mal, irgendwas neu bauen, dann gehen wir immer auf die Kunden auch drauf ein, was für eine Höhe zum Beispiel die haben möchten, weil das merkst du einfach, wenn du eine Toilette, sage ich mal, 1 Zentimeter zu tief gesetzt hast. Das spürst du da, das ist wirklich krass, das ist wie bei, sag ich mal, den Stufen, wenn die 2-3 Millimeter zu hoch ist, die eine, dann stolperst du einfach. Das merkt man dann halt einfach. Und ja, je nachdem vom Alter hinweg setzen wir dann immer ein bisschen höher, weil es dann halt wirklich auch angenehmer ist, hinzusetzen oder aufzustehen. Und oder halt auch auf die Körpergröße drauf an. Je größer der ist, desto höher ist die natürlich dann auch. Und das ist dann schon wirklich angenehm, wenn du deine Toilette auf der passenden Höhe hast. Also das ist wirklich schon eine ausschlaggebende
Ding. Das heißt, es geht dann weniger um den Blickwinkel in die Toilette rein, sondern vielmehr darum, also das macht für mich total Sinn, was du gerade sagst, mit dass sich ältere Leute halt auch leichter tun, wieder aufzustehen. Mhm. Weil gerade wollte ich eigentlich sagen, tief genug kann sie ja gar nicht sein, weil es eigentlich gesünder für den Menschen ist, wenn er tiefer hockt. Also aus Italien oder Kroatien oder so kennt man es ja aus den Urlaubsländern, wo es gar keine Schüsseln gibt, sondern nur diese Löcher sozusagen, die meistens sehr unansehnlich sind, aber an sich besser für den menschlichen Körper sind. Deshalb wollte ich gerade eigentlich sagen, eher eine tiefe Toilette als eine zu hohe Toilette, aber du hast natürlich recht, wenn du dann wieder aufstehen musst, tust du dir dann mit einer höheren Toilette natürlich auch leichter.
Ja, auf jeden Fall. Alter. Also klar ist es, sage ich mal, für den Körper besser, so diese angewinkelte Position, deswegen gibt es ja auch diese Hocker, was du dir dann vor die Toilette stellst, zum Beispiel, dass die Beine ein bisschen höher sind, aber angenehmer für einen selber, sage ich mal, ist es dann wirklich, wenn die dann auf der passenden Höhe ist, also das ist wirklich, wirklich ausschlaggebend. Dann gibt es auch für, sage ich mal, ältere Damen oder Herren so Nachrüstsets von den Klodeckeln, dass die das sozusagen nochmal 5 Zentimeter höher haben, dass es wirklich für die auch angenehmer ist.
Habe ich auch schon gesehen, das sind so ganz dicke Klobrillen, ja, die dann nochmal sich absenken lassen.
Genau, und das ist auch zum Beispiel ein Riesenthema, so barrierefrei. Man muss natürlich da immer auf die Kunden drauf eingehen, zum Beispiel, dass die eine bodenebene Dusche brauchen oder ja, irgendwelche Haltegriffe, Sitze in der Dusche und was, da gibt's ja 1000 Sachen und wenn du da was Gescheites machen willst, es geht dann schon auch richtig ins Geld. Also ja, die Sachen sind da meistens auch nicht so günstig, weil es dann, wie gesagt, individuell auf den Kunden angepasst wird.
Klar, weil die teilweise ja auch mit dem Rollstuhl sogar, glaube ich, reinfahren, oder?
Ja, genau, wie gesagt, entweder mit dem Rollstuhl reinfahren oder dann am klappbaren Sitz in der Dusche haben möchten oder vielleicht irgendwas für die Füße draufstellen oder ja, auch zum Beispiel so Duscharmaturen, die so einen Verbrühschutz haben bei Leuten mit Alzheimer oder irgendwas, dass sie halt immer auf der safen Seite sind, dass sie sich halt nicht verletzen oder verbrühen können halt.
Crazy. Ein komplettes Feld, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also gibt es da auch nochmal spezielle Weiterbildungen oder sowas oder hat man das dann einfach irgendwann so im Repertoire, dass man sagt, okay, wenn wir es barrierefrei machen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir, so wie du gerade sagst, bei den Duschen das so leicht wie möglich machen, dass die Heizung immer automatisch eingestellt wird, dass die Toilette entsprechend gestaltet ist. Weil es gehört ja, also zu barrierefrei gehört ja auch mit dazu, nicht nur ältere Leute, sondern auch so Dinge wie, es gibt ja auch taube Leute, taubstumm, blind oder wie auch immer, das sind ja auch alles so Themen.
Ja, also da gibt's für jede, sag ich mal jetzt, Einschränkungen gibt's da ja wieder andere Sachen. Also da gibt's eine riesen Palette an Sachen, die du da auswählen kannst, die dann auf dich angepasst werden als Kunde. Wie gesagt, da gibt's wirklich 1000 Sachen, auch zum Beispiel in Schulen wird es auch oft gemacht oder ja, in Gebäuden, sage ich mal, die längere Zeit leer stehen. Das ist dir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, weil die haben ja Sommerferien in der Schule. Heißt, da steht ja das ganze Wasser. Also das wird nicht benutzt und dadurch ist die Gefahr für die Legionellenbildung, also Krankheiten, Bakterien im Wasser, relativ hoch. Da gibt es auch Einrichtungsgegenstände, die halt ständig das Wasser aus dem Wasser hin rauslässt, dass sozusagen eine Wasserentnahme ist, dafür, dass halt nicht irgendwelche Krankheiten im Wasser sich entstehen können.
Ah, okay.
Ja. Da gibt es auch ja, wieder eine Weiterbildungsmöglichkeit als Gefährdungsanalyse, nennt sich das, wo du dann wirklich in Gebäude reingehst, sagst, hier und da gibt es die Probleme, die müsst ihr auf jeden Fall beseitigen und ja.
Okay, macht für so große Gebäude auf jeden Fall Sinn.
Ja, wie gesagt, auch für Einfamilienhäuser oder Wohnungen. Da gibt's halt, in jedem Haus findest du irgendwas, wie gesagt, und mit Wasser, da würde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann wirklich schnell was passieren, dass sich da Rüberkrankheiten bilden oder Bakterien halt im Wasser bilden und da habe ich auch schon wirklich viel gesehen, wie so Wasserfilter im Haus, schön und gut, die filtern das Wasser, aber wenn du das nach 10 Jahren einfach vernachlässigt hast und 10 Jahre lang da die Filtertüte nicht gewechselt hast oder gereinigt hast irgendwie mal, dann bildet sich da halt schon manchmal irgendwie so Algen drin und so und am Ende trinkst du dann das Leitungswasser und das ist halt auch nicht so geil.
Dann lieber ungefiltert.
Ja, dann lieber eigentlich gar kein Wasser trinken mehr als ja. sowas. Also da sieht man schon manchmal krasse Sachen.
Krass, ich hab mal in einer Wohnung in Nürnberg gewohnt, da, also ich habe nämlich auch so einen Filter, diesen Britta-Filter, den gibt's ja, wo du dann so, keine Ahnung, einen Liter Wasser da reinfüllst, dann tropft der da unten langsam durch.
Ja, und da tust nie die Filtertüte wechseln.
Doch, das mache ich tatsächlich regelmäßig. Aber in Nürnberg, in dieser Wohnung, ist mir dann auch aufgefallen, dass da teilweise sogar so Rostpartikel oder sowas dann mit drin waren. Und das muss ich sagen, halt, normalerweise ist ja unser Leitungswasser gut, aber wenn deine Leitungen halt nicht mehr gut sind, dann hast du da echt ein riesengroßes Problem, weil es gibt ja auch sogar einen eigenen Job, der nur das Wasser permanent kontrolliert, das über die Stadtwerke kommt.
Ja, ja.
Deshalb, das macht auf jeden Fall Sinn und wir machen es auch so, dass wir nach dem Urlaub immer alle Leitungen einmal aufreißen. Sagen wir mal, wenn wir 3-4 Wochen weg sind, dann reißen wir, wenn wir da sind, alle Leitungen einmal auf, damit das ganze alte Wasser rausgeht aus den Leitungen und erst dann verwenden wir das Wasser wieder im Alltag.
Ja, genau. Und da gibt es auch noch so einen kleinen Tipp, sag ich mal, wenn du jetzt mal ein bisschen länger im Urlaub bist, 2-3 Wochen oder was, am besten wirklich alle Hähne absperren, also wirklich die Hauswasserhähne absperren. Weil wie gesagt, du bist 3-4 Wochen, vielleicht mal 4 Wochen am Stück nicht daheim. Und wie wir das ja vorhin schon angesprochen haben, dieses Thema mit den Rohrbrüchen ist wirklich gar nicht so weit weg. Da ist wirklich dann auch immer ärgerlich mit der Versicherung, sich da rumzuschlagen oder was. Und wenn dann halt wirklich das Wasser abgesperrt ist, dann hast du es schon mal probiert, sagt die Versicherung schon mal, kann schon mal nicht mehr so viel dagegen sagen. Wenn wirklich irgendwas passiert, ja, du bist dann auch auf deiner Seite sicher, dass du heimkommst und nicht unter Wasser stehst. So.
Ja,
also
ja.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, was man mal machen sollte.
Gute
Genauso
Idee, ja.
Wie den Absperrhahn bei der Waschmaschine. Also den mache ich daheim, sage ich mal, auch nicht wirklich so oft zu, aber das ist wirklich auch ein Punkt, ein Gefährdungspunkt, also weil der ist ja mit einem flexiblen Schlauch angeschlossen und manche von den Schläuchen haben zum Beispiel gar keinen Aquastopp, also das ist, wenn der Schlauch zerreißen würde durch irgendeine Poröse oder irgendeinen Schnitt, was drauffällt oder was, dann würde der absperren. Da gibt's vom Hersteller aus schon manche, die haben gar keinen so einen Aquastopp drin. Und da zahlt dann auch gar keine Versicherung, wenn es den Schlauch zerreißt. Also ich kann nur empfehlen, wirklich den Absperrhahn immer zuzumachen, ist man auf der sicheren Seite. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich eigentlich saubere Sache, wenn da nichts passieren kann.
Ja, wenn einmal was passiert oder wenn sich einmal was verhindern lässt, hat sich schon gelohnt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass. Also sind so Kleinigkeiten, an die würde ich null denken, überhaupt nicht.
Naja, genau, also jetzt zum Beispiel, dass ihr euch das daheim auch gut vorstellen könnt. Dieser Aquastopp, das ist ungefähr so ein 5 cm mal 3 cm Plastikgehäuse, was am Anschluss an den Wasserhahn am Schlauch dran ist. Also könnt ihr mal daheim kontrollieren, weil das ist wirklich ein Teil, was ich sage, das ist sehr, sehr wichtig. Also
kann man das nachrüsten? Oder?
Ja, also das kann man auch selber machen, vom Baumarkt holen, so einen Aquastopp, das kann man auch nachträglich einbauen oder sich halt dann gleich in dem Zuge einen neuen Schlauch mit Aquastopp holen. Das sind dann nur 2 Verschraubungen, handfest angezogen. Das sollte, glaube ich, eigentlich jeder hinbekommen.
Stark. Cool. Geiler Praxistipp.
Ja.
Nochmal zum Wasserrohrbruch. Spielt es beim Wasserrohrbruch eine Rolle, ob mit Hanf oder mit Kunststoff abgedichtet wurde?
Wir bei uns machen das so, Hanf wird natürlich immer noch benutzt, aber ab größeren Dimensionen halt erst. Wenn das Rohr, sage ich mal, mit einem Durchmesser von 5 cm abgedichtet werden muss, dann nehmen wir auf jeden Fall noch Hanf her, weil es dann doch lieber auf der sicheren Seite ist.
Ist das besser als so eine Kunststoffabdichtung?
Also Kunststoff ist jetzt auch nochmal was anderes. Also da gibt es 3 Sachen eigentlich zum Abdichten. Das ist einmal der Hanf. Wie gesagt, den nehmen wir für größere Dimensionen her. Dann gibt es das Teflon, das nimmt man für Plastik auf Plastikverschraubungen zum Beispiel her oder ja, kann man auch für Gas her benutzen. Dann gibt es auch nochmal ein spezielles Teflon, was für Hitzebeständigkeit zum Beispiel ist, für so Solaranlagen oder was, da kommen wir glaube ich später auch nochmal dazu.
Ja.
Und dann gibt es noch das Alltägliche, was wir jetzt bei uns alltäglich benutzen, Loctite nennt sich das und das ist so eine Mischung aus beiden eigentlich. Das ist so, sind auch so Haarfasern, was irgendein Plastikgemisch auch mit drin hat und auch gleich noch das Vermitt, was man normalerweise auf dem Hanf draufschmieren würde, damit der schön geschmeidig immer bleibt, ist da auch schon drauf. Also das ist sozusagen auch so eine Rolle wie beim Teflon, aber ja, eine Kombination aus beiden eigentlich.
Und das ist am besten, sagst du?
Ja, genau. Und das nehmen wir dann für die kleineren alltäglichen Dimensionen her.
Okay, cool. Weil was ich beim Hanf noch voll interessant fand, ist der, also wenn irgendwann ein Rohr undicht wird und der Hanf mit diesem Wasser dann in Verbindung kommt, dann quillt der auch so ein bisschen auf.
Ja, genau.
Und dichtet das nochmal so ein Stück weit mehr ab, fand ich. Also dadurch, es ist ein natürliches Material, und aber eigentlich so gut und seit Jahrhunderten, ja okay, vielleicht jetzt nicht Jahrhunderten, aber seit Jahrzehnten bewährt.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das wird heute immer noch benutzt. Und ja, ist halt auch eine Sache, was man dann in der Schule lernt. Wie gesagt, das kann jetzt auch nicht jeder und ist auch gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil man natürlich die bestimmte Menge da nehmen muss, auch aufpassen muss, in welchen Gewindegang man das reinlegt, mit welcher Festigkeit und dass man sozusagen dann auch das Vermit hernimmt. Bei Gas gibt es dann nochmal andere Vorschriften, dass man zuerst das Vermit, sozusagen das Schmiermittel in den Gewindegang und dann erst den Hanf drauf und dann nochmal Schmiermittel drauf. Genau, da gibt es halt jeweils immer nochmal andere Vorschriften.
Ja. Die beste Verbindung wäre ja dann wahrscheinlich eigentlich zu schweißen, oder? Macht ihr sowas auch noch, dass ihr Rohre schweißt?
Also wir haben vorhin ja schon geredet, es gibt ja diese Überbetrieblichkeitskurse, Lernkurse. Da wird es in, glaube ich, 2-3 Tagen mal angestochen. Kommt nicht wirklich viel bei raus, sage ich dir, wie es ist. das hält überhaupt nichts, was da praktiziert wird.
Okay, weil die Übung einfach dann fehlt, meinst du?
Ja, genau. Okay. Also das schaffst du einfach nicht in 2-3 Tagen, das zu lernen, dass da wirklich eine Schweißnaht überhaupt schon mal rauskommt, sondern das ist eher so ein bisschen hingebappt mit ein bisschen. Ja, das ist einfach nichts Gescheites, was dabei rauskommt.
Okay, dann doch lieber die Verschraubung.
Genau, also da gibt es jetzt mittlerweile, was man eigentlich auch alltäglich benutzt, ist die Pressverbindung. Das ist auf das Rohr ein Übergang oder Winkel, je nachdem, was man halt braucht, ein Formstück, draufgeschoben und dann durch Hydraulikkraft zusammengepresst mit einer Dichtung innen drin. Das wird alltäglich jetzt nur noch benutzt normalerweise.
Also weil es schneller geht und einfacher.
Genau, es geht einfach viel schneller und gibt es einfach jetzt auch schon so ausgeweitet, dass man auf die alten geschweißten Rohre schon Pressübergänge auf die neuen Rohre gibt und es dauert halt wirklich 2 Sekunden, dann ist es drauf und es ist halt einfach wirklich viel schneller, bevor du deine Gasflaschen runterträgst, alles vorbereitest, dann kommst du am Ende irgendwo schlecht hin oder da hast du natürlich auch die Gefahr mit der offenen Flamme natürlich, dass da irgendwas angebrannt wird.
Du meinst das Gasflasche vom Schweißgerät?
Genau, mhm. Ja. Ja, und wie gesagt, es geht einfach viel schneller und es ist viel sauberer, leichter und ja.
Ja klar, am Ende des Tages geht es dann auch da wieder um Effizienz, ne?
Klar, ja, gut, es ist, sagt natürlich dann, glaube ich, kein Kunde hat was dagegen, dass du dann mal für eine Arbeit, was dann eigentlich durch Schweißen vielleicht 5 Stunden gedauert hätte, wenn du in einer Stunde dann schon fertig hast. Ne? Also da, glaube ich, ist jeder dabei.
Ja gut, also wenn sich beim Schweißen eher ein Rohrbruch vermeiden ließe, dann glaube ich, zahle ich lieber 5 Stunden als 1 Stunde. Aber wenn du sagst, das kommt am Ende des Tages aufs Gleiche raus, dann nehme ich lieber die 1 Stunde.
Ja, genau. Ja, und das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, ist, beim Kupferrohr wird ja gelötet. Das bekommst du auch in diesem einwöchigen Kurs dann mit, wo auch Schweißen dabei ist. Und das habe ich letztens erst sogar anwenden müssen, weil man einfach mit der Pressmaschine brauchst du natürlich auch deinen Platz. Und das war wirklich, wirklich eng in den Spülkasten, Unterputzspülkasten, war das Rohr kaputt. Und da bin ich einfach nicht mit der Presse reingekommen und da musste ich dann wirklich so einen Übergang drauflöten. Und das hält bis jetzt immer noch dicht. Also
toi, toi, toi.
Hat sich die eine Woche auf jeden Fall schon ausgelohnt.
Okay, könnt ich jetzt an so einer Woche Kurs auch teilnehmen? Gibt es da so Kurse,
wenn ich da Bock drauf hätte? Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Handwerkskammer da für, sag ich, normale Bürger sowas macht, aber in der Ausbildung wird es auf jeden Fall weitergegeben.
Okay, also das ist jetzt nichts, was ich machen wollen würde. Ich dachte mir nur, wenn man das in einer Woche lernen kann, dann gibt es da vielleicht auch einen Kurs für die Allgemeinheit, die Bock auf Kupferlöten haben. Ja, geil, Johannes, jetzt haben wir eigentlich schon ganz, ganz viel über deinen Alltag geredet, auch über die Ausbildung etc. Auch einige Fun Facts im Endeffekt schon mit verpackt und mit reinbezogen. Ich finde es einen richtig geilen und interessanten Job, den du da hast, weil der so umfangreich ist und weil du einfach in so viele Disziplinen auch einen Einblick bekommst. Und ich habe mir im Vorhinein auch so Gedanken gemacht, weil wir die letzten 2, 3 Jahre extrem viel über Gesundheit und so weiter gesprochen haben. Und ich finde, wenn man sich das echt mal auf der Zunge zergehen lässt, ich sag mal, Wasser brauchen wir zum Überleben. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und es muss warm in der Bude sein. Also gerade in unseren Breiten, wenn es dann im Winter halt echt arschkalt wird, die Heizung muss funktionieren. Also ihr tragt am Ende des Tages, auch mit der Sauberkeit, ne? Also alleine, dass Toiletten existieren, die nicht verstopft sind und in Verbindung mit Kanalsystemen und so weiter, das trägt ja alles zur Gesundheit oder zu einer gesunden Gesellschaft, also wirklich körperlich gesunden Gesellschaft mit bei. Und deshalb, wenn man sich die Verantwortung da mal so wirklich komplett auf der Zunge zergehen lässt, habt ihr da, würde ich sagen, den größten Anteil eigentlich daran, dass wir eine gesunde Bevölkerung haben, so gesehen.
Ja, deswegen, ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass der Beruf zurzeit oder heutzutage nicht mehr so gefragt ist. Also der ist auf jeden Fall, wird er nie aussterben, weil man braucht einfach Heizung und auch nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer natürlich für Warmwasser. Darf man nicht vernachlässigen, weil
das. Ja, oder im Sommer dann die Klimaanlage.
Ja, oder die Klimaanlage, genau. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass da so wenig Nachfrage ist. Das ist wirklich krass. Also das ist eher so ein Ausweichsberuf, sage ich mal, wo, wenn sich da niemand wirklich interessiert für, dass der, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll und ja, gut, die suchen gerade, dann gehe ich halt mal dahin, schau mal da rein. Und deswegen, das finde ich wirklich ein bisschen schade.
Woran glaubst du, liegt das?
Ja, ich würde sagen, dass es eher daran liegt, dass viele Leute jetzt, sage ich mal, sich nicht mehr die Hände so wirklich dreckig machen wollen und ja, lieber studieren gehen und sauber im Büro mit ihrem Anzug sitzen wollen. Also so sehe ich das jetzt. Schwierig.
Ja, ich frage auch einfach nur nach deiner Meinung. Es spielen wahrscheinlich viele, viele Faktoren mit rein, aber ich kann mir das schon auch gut vorstellen. Und Homeoffice geht natürlich auch nicht.
Ja, also, schwierig.
Ja, aber wie gesagt, ich find's auch spannend, was du jetzt alles erzählst und was du da für Einblicke bekommst. Und auch jedes Mal, wenn wir uns sehen, hast du wieder irgendeine neue Story am Start, von der du dann erzählst. Aber wie gesagt, wenn man sich einfach mal bewusst macht, welchen Umfang dieser Job hat und welchen Impact auf die ganze Gesellschaft, dann ist das schon eigentlich echt beeindruckend, muss ich sagen. Und ich sehe es genauso wie du. Wir werden, also klar, ein Grundbedürfnis ist, dass das Essen oben reinkommt, aber irgendwo muss es dann auch hin. Und deshalb, alleine deshalb wird dieser Job einfach schon eine harte Sicherheit immer mit sich mitbringen.
Ja, ich sage also so, auf andere Sachen kannst du halt einfach verzichten ein bisschen, aber dass du in einer kalten Bude sitzt, das muss man auch erstmal erlebt haben, dass man weiß, worauf man da wirklich verzichten muss. Und das ist schon, ist schon nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall, ja.
Ja, das glaube ich auch, absolut. Wo siehst du denn insgesamt so deine Branche noch in Zukunft hingehen? Weil du lässt ja gerade selber so ein bisschen auch anklingen, ihr habt Probleme mit Personal, also ja, dass ihr Leute herbekommt, die auch tatsächlich Bock auf den Job haben. Weil wenn du Bock auf den Job hast, dann machst du ihn auch entsprechend gut. Und Qualität zu liefern ist halt einfach essentiell in dem Bereich, würde ich sagen. Wo siehst du denn deine Branche in Zukunft hingehen?
Ja, also ich hoffe, dass da auf jeden Fall mehr Nachfrage wieder kommt, dass das halt auch wirklich, dass vielleicht die jungen Leute dann auch mal merken, so okay, das geht ja auch in den Bereichen erneuerbare Energien bei uns. Und also ich denke mal, dass da jetzt vielleicht auch mehr drüber nachdenken und dann sich auch mehr daran interessieren und vielleicht dann auch mehr Nachfrage dadurch dann entsteht. Also
ja,
hoffe ich mal, dass das ein bisschen mehr wird. Und wie gesagt, also das da kommt, wie gesagt, immer neue Sachen dazu, ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder ja.
Erklär mal, was meinst du mit erneuerbare Energien,
also,
in deinem Bereich?
Da gibt's, wie schon vorhin angesprochen, die Wärmepumpen, die laufen mit keinem Brennstoff, sondern nehmen halt die Temperatur von außen. Je nachdem gibt's halt unterschiedliche Arten über die Luft, übers Wasser, über Erdwärme. Oder durch die Sonne, durch Solarplatten, die halt das Warmwasser oder halt einen Pufferspeicher befeuern, also warm machen. Da gibt's halt riesen Sortiment an Sachen, was man da machen kann. Genauso wie eine Brennstoffzelle, die ist halt jetzt leider noch nicht so ausgearbeitet, dass sich das richtig rentiert. Aber wird bestimmt die nächsten 10 Jahre dann auch kommen.
Und das würde auch in euren Aufgabenbereich fallen, so eine Brennstoffzelle zu
installieren? Ja, genau, es fällt ja auch in den Bereich Heizung, Klimatechnik wieder durch die Sohle halt. Und das denke ich schon, dass es bei uns dann auch mit reinfallen wird.
Krass. Ja, also ich muss auch sagen, das sind halt alles so Themen, also weil gerade kriegt man auch mit von den ganzen Klimaklebern, die überall hinkleben. Aber ich, keine Ahnung, ob das jetzt polemisch klingt oder nicht, aber ich muss halt auch sagen, wenn du eine Wärmepumpe irgendwo installierst, dann hast du wahrscheinlich mehr fürs Klima gemacht, als dich irgendwo hinzukleben.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde es auch ein bisschen affig, also dass da so viel gesagt wird, dass die Leute was machen sollen, aber einige Leute haben halt nicht mal das Geld dafür, weil die sind jetzt gerade auch nicht gerade so günstig und auch, wie gesagt, auch wenn sie wollen, dann würde das trotzdem noch ein, zwei Jahre dauern, bis sie ihre Wärmepumpe bekommen. Deswegen ist es immer viel leichter gesagt, als dann wirklich auch getan. Und ja, auch manche haben zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit, sowas dann einzubauen.
Ja, genau. Ja, klar, das kommt noch mit dazu, noch oben mit dazu, dass ein Kostenfaktor ist, sonst, so wie du sagst, gar nicht so easy umzusetzen ist, aber es sind natürlich schon Maßnahmen, die dazu beitragen können. Genauso das mit den Solarplatten, die du gesagt hast. Ich meine, dieses Wasser wird auf dem Dach teilweise bis zu über 100 Grad erhitzt. Ja,
genau.
Was ich crazy finde, Mann. Ja. Einfach nur, weil du eine schwarze Platte auf dem Dach installiert hast, da ein paar Wasserschläuche durchgehen und das Wasser einfach hart erhitzt wird.
Ja, klar. Gut, es ist leichter gesagt, aber es auf jeden Fall geht in die Richtung und ist auch wirklich krass, dass da so viel Wärme bei rumkommt.
Bringt es im Winter eigentlich auch was?
Ja, klar, wenn kein Schnee drauf liegt, dann auf jeden Fall. Aber ist natürlich, die Sonne ist da teilweise überhaupt nicht da oder auch dann, wenn sie da ist, halt auch nicht mit der Stärke, was sie dann im Sommer da ist. Also da spricht man von vielleicht 10%, was die eigentliche Leistung dann im Sommer hergibt.
Aber wäre das Wasser dann dadurch warm genug, um zum Beispiel angenehm duschen zu gehen?
Ja, kommt immer drauf an. Also wie gesagt, das kann vielleicht mal dann einen Tag wirklich warm sein. Am nächsten Tag ist dann schon wieder kalt. Also dass man sich nur auf die Solaranlage verlässt, ist auf jeden Fall nicht möglich. Also
zu wenig.
Das, ja, okay. Auf jeden Fall.
Schade eigentlich.
Genau. Aber was gut. Auch noch ein guter Punkt ist, was auch viele verwechseln, ist sozusagen die Solaranlage mit der Photovoltaikanlage. Also das ist sind zwei andere Paar Schuhe. Das eine macht halt das Warmwasser und das eine macht Strom. Und bei uns ist es so, wir machen nur die Solaranlage, weil der Elektriker braucht ja auch noch ein bisschen Arbeit, ne?
Das ist aber sehr gütig von euch.
Ja, nee, wie gesagt, es geht dann einfach auch schon zu sehr in das Elektrische rein und muss ja auch den Strom erst noch umwandeln durch einen Wechselrichter, dann mit Batterien anklemmen und so. Das wäre einfach wirklich zu viel Elektrik für uns dann.
Ja, ja. Aber installiert ihr diese Solarplatten, also diese Warmwasserplatten, so nenne ich es jetzt einfach mal, selber auch auf dem Dach?
Ja, also das machen wir in der Tat. Gibt es natürlich wieder eigene Firmen, die das dann für dich drauf machen, die Leitungen runterstehen und du arbeitest dann das fertig.
Also Spezialisten, die genau das 24/7 machen,
in Anführungszeichen. Genau, ja. Gibt es nicht nur für die Solaranlage, aber das ist auch nicht das Einzige, wo wir dann auf dem Dach sein müssen, weil, wie gesagt, wir ziehen ja auch die Kamine für die neuen Heizungen, müssen ja auch erneuert werden.
Yo.
Und die müssen ja an einem Stück sozusagen runtergezogen werden. Heutzutage aus Plastikrohren und die müssen dann wirklich an einem Stück von oben durch den Kamin unten bei der Heizung dann wieder rauskommen.
Plastikrohre im Kamin?
Genau. Also das kann man sich so vorstellen, wenn man noch einen Holzofen daheim hat, sind es zwei unterschiedliche Kamine, wo dann einmal sozusagen die richtig heiße Abgasluft durchgeht von dem Holzofen und dann nochmal ein separater Kamin von Plastikrohren, da die Heizung heutzutage nur noch mit, ja, sagen wir mal jetzt grob gesagt 60 Grad Abgas rausschießt aus dem Rohr halt.
Ah, okay.
Genau.
Jetzt verstehe ich auch, warum es Kunststoffrohre sind.
Genau, ja. Zweiter Effekt davon ist auch noch, dass sozusagen, es werden nur noch solche Heizungen gebaut, sozusagen Brennwertheizungen. Jetzt sage ich mal beispielsweise jetzt mit Gas betrieben. Die saugt seine Abgasluft oder ihre Abgasluft durch den Kamin an, durch den Ringspalt, was halt außerhalb von dem Plastikrohr ist. Saugt es seine Verbrennungsluft an. Und durch das Plastikrohr innen drin läuft dann die warme Abgasluft. Ist verständlich oder?
Noch nicht ganz, nee, das mit dem Ringspalt verstehe ich nicht ganz.
Also das ist sozusagen, kann man sich als doppelwandiges Rohr vorstellen, das sozusagen in dem großen Rohr wird die Verbrennungszuluft angesaugt und in dem inneren Rohr, was sozusagen dann keinen Kontakt hat mit dem anderen Rohr, wird dann das Abgas rausgeblasen. Also sozusagen ein doppelwandiges Rohr.
Also das heißt, es geht erst ins dicke Rohr und dann ins dünne.
Na, es wird durch das dicke Rohr angesaugt und gelangt dann durch das dünne wieder nach außen. Also das kann man sich wirklich als doppelwandiges Rohr vorstellen, wo keinen Kontakt zusammen hat.
Okay, also du hast das dicke Rohr und das dünne Rohr steckt in dem dicken Rohr.
Genau.
Und in dem Zwischenspalt wird sozusagen die Frischluft angesaugt,
genau,
in die Brennkammer geführt und dann aber die Abgasluft in das dünne Rohr wieder nach außen gegeben.
Genau, ja. Ist jetzt schon ein bisschen relativ viel
sehr technisch.
Ja. aber es ist cool zu wissen auf jeden Fall, weil dadurch entsteht ja nochmal Abgasrückgewinnung, sagt man davon, was halt die Verbrennungsluft, was ja eigentlich durch den Kamin rausgeht, erwärmt in dem Zuge dann sozusagen gleich die neue Verbrennungsluft.
Also genau.
Das ist tipptopp.
Das also macht man beim Auto ja ähnlich, glaube ich. Also mit dieser Abgasrückführung wird, glaube ich, auch nochmal wärmere Luft dann auch zurückgeführt in den Motor.
Genau, und dadurch wird dann halt sozusagen nochmal das Abgas genutzt, obwohl es sozusagen eigentlich ja schon verbraucht ist.
Ja, ja. Wir haben jetzt darüber geredet, in welche Richtung du deine Branche sozusagen weiterhin gehen siehst. Du meintest auch, dass du es cool fändest, wenn sich wieder mehr Leute dafür interessieren etc. Das haben wir kurz angerissen. Wo glaubst du, wird sich das Ganze technisch noch hin entwickeln?
Ja, also was meiner Meinung nach auf jeden Fall kommen wird, ist diese Brennstoffzelle, was halt da mit Wasserstoff läuft. Und da wird es dann wieder ein riesen Erweiterung für uns in dem Bereich geben und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch alles kommt, weil, wie gesagt, es geht ja immer weiter in die Richtung, dass wir autark leben wollen, also dass wir keine Erdöle mehr verbrauchen oder halt irgendwelche Holzpellets zum Verheizen oder Öl nehmen, dass halt da immer weiter neue Sachen gibt, also das wird auf jeden Fall nicht aufhören, stetig immer weiter zu wachsen.
Mhm. Das habe ich, also das mit diesen Brennstoffzellen fand ich super interessant, das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass da werden dann mehrere Wasserstoffflaschen, die kannst du in deinem Garten versenken, also dass du nichts davon siehst sozusagen. Das sind dann so Wasserstoffgasflaschen und verbunden mit einer Brennstoffzelle und deiner Photovoltaikanlage und dann wird im Sommer wird da ganz, ganz viel Wasserstoff sozusagen erzeugt über diese, so jetzt bräuchte ich das Wort, Elektrolyse.
Mhm.
Über die Elektrolyse wird dann Wasserstoff erzeugt, in diese Gasflaschen geführt. Und im Winter, wenn dann weniger Sonne da ist, wird dieser Wasserstoff über die Brennstoffzelle wieder in Elektrizität verwandelt, sodass du, wenn es gut genug läuft, eigentlich das ganze Jahr über da immer am Hin- und Her-Switchen bist und eigentlich komplett, so wie du sagst, autark versorgt bist mit Energie.
Ja, genau, das gibt's auch schon langsam.
Das gibt's schon, ja.
Aber ist halt wirklich noch nicht so ausentwickelt, dass das 100% funktioniert. Also
das ist halt Wasserstoff.
Ein bisschen schwierig, ja. Was in der Tat gibt auch und was auch ungefähr dementsprechend funktioniert, was auch funktioniert richtig, ist sozusagen so ein sogenannter Eisspeicher. Ist auch im Garten draußen wie so eine riesige Regensisterne, wo sich dann mit Hilfe einer Wärmepumpe dem Wasser, was sich dann über im Sommer sammelt, die Wärme entzogen wird, über im Winter die Wärme entzogen wird, bis der wirklich gefriert, das ganze Wasser da drin. Und dieses Wasser wird dann im Sommer gleich, oder das Eis, was dann entstanden ist, wird dann im Sommer gleich genutzt zum Abkühlen. Also das ist auch auf jeden Fall nochmal was richtig Cooles.
Wie tief ist das dann?
Das ist schon knapp bis zu 5 bis 10 Meter tief.
Oida. Aber clever.
Ja, auf jeden Fall. Das ist was richtig Cooles, was halt aber auch wirklich dann einiges an Geld kostet, so ein Riesenloch zu graben mit der Regengewinnung dann noch. Und ja, also ist schon ein Riesenaufwand, was halt auch ins Geld geht. Aber wie gesagt, es zahlt sich schon aus.
Das ist schon echt geil, woran da alles entwickelt wird, gell?
Ja.
Also wohin sich das alles bewegt. Mein Gedanke dazu ist halt immer, ich hoffe einfach nur, dass wir nicht wieder so blöd sind wie bei den Photovoltaikanlagen, die wir dann alles nach China ausgelagert haben und da dann produzieren haben lassen und günstig und so weiter, sodass die Technologie im Endeffekt futsch ist, dass wir das irgendwie versuchen, bei uns zu halten und die Qualität vor allem dann auch zu halten, und aus Deutschland raus zu verkaufen. Das fände ich ganz cool. Klar, also vollkommen richtig, das für alle Länder der Welt offen zu machen, aber diesen Qualitätsanspruch einfach weiterzuführen. Das fände ich cool, ja. Wenn das dann passiert. Aber mega Ideen. Gibt es sonst noch irgendwas in die Richtung? Sowas interessiert mich immer.
Ja, also das ist auf jeden Fall eins der größeren Sachen jetzt. Eigentlich mehr, wie gesagt, die ganzen Wärmepumpen gibt es halt, aber sowas so Spezielles jetzt nicht wirklich noch eigentlich. Also das ist wirklich das Einzige, was jetzt nochmal darauf eingeht.
Okay. Also so Dinge wie, dass es dann irgendwann, wobei das sind mir jetzt eigentlich in dem Gespräch klar geworden, dass es irgendwann so Plug-and-Play Prinzipe gibt, dass du dir, was weiß ich, so IKEA-mäßig, weißt schon, dein Toilettenset kaufst und dann kannst du es selber anschließen, weil Personalmangel und so weiter und so fort eben vorhanden ist. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ja. Nicht, weil es ist ja schon, so wie du sagst, auch irgendwo sicherheitsrelevant.
Ja, auf jeden Fall. Aber also mir kommt es jetzt mittlerweile schon so vor, als wäre das Plug and Play eigentlich, weil gut, du musst halt noch ein paar Sachen ein bisschen anpassen, aber das ist zwei Sachen abgeschnitten und dann schiebst du schon die neue Toilette wieder auf die alte Halterung drauf. Und ja, ich sag mal, für uns im Beruf ist es, sag ich mal, schon Plug and Play.
Ja. Ja. Solange alles flutscht und funktioniert.
Ja.
Aber es geht ja dann meistens darum, wenn irgendwie Trouble ist oder irgendwelche Probleme auftauchen, dann kommst du halt mit Plug and Play auch nicht weit.
Ja, ja. Da musst du auf jeden Fall auch ein bisschen lösungsorientiert an die Sache ringehen und ja, ein bisschen offen für Neues sein, weil wie gesagt, da alte Sachen sind meistens dann nicht so wirklich kompatibel mit den neuen und brauchst dann irgendeine Lösung, damit du nicht dastehst und die haben keine Toilette am Ende oder kein Waschbecken oder was. Das ist natürlich
schwierig. Ja, und das ist ja noch das, also das in Anführungszeichen einfachere, also das, wo man sich dann auch eher noch vorstellen kann, wie es funktioniert. Aber gerade wenn es dann auch um Elektrotechnik, Mikroelektronik und so weiter geht, da wird es dann schon echt nochmal komplexer. Also da geht dann Plug and Play auch fast gar nicht.
Nee, ja, das ist ein bisschen schwierig.
Ja. Okay, nice. Was ich mich die ganze Zeit schon frage auch, weil wir auch vom Wasserrohrbruch und so weiter gesprochen haben, warum gibt es noch kein Tool, mit dem ich in eine Wand reinschauen kann? Weil ihr müsst ja dann auch erstmal rausfinden, wo ist denn dieser Wasserrohrbruch überhaupt genau und so weiter. Oder auch, wenn irgendwie ich irgendwie ein Loch in die Wand bohren möchte, dass ich halt die Wasserleitung vielleicht nicht gerade treffe. Also wieso gibt es das nicht oder gibt es sowas?
Also, ich frage mal offen. Also es gibt sowas. Nicht gerade jetzt, wie man sich's vorstellt, sage ich mal, mit so einem Röntgenblick, dass genau, du genau siehst, hier läuft jetzt eine Wasserleitung, da ist noch eine Elektroleitung. Sowas gibt's nicht, aber es gibt erstens Feuchtigkeitsmessgeräte. Wie gesagt, wenn du den Rohrbruch suchst, gehst halt an die feuchteste Stelle, wo es, da sollte es dann normalerweise dann auch sein. Ist in der Tat ein bisschen schwierig da, weil, wie gesagt, Wasser sucht sich seinen Weg.
Ja.
Und manchmal kommt es halt dann auch erst, keine Ahnung, 3 Stöcke tiefer raus, obwohl der Wasserrohrbruch wirklich weiter oben ist. Dann gibt es noch die sogenannte Wärmebildkamera. Mit der kannst du natürlich auch, sag ich mal, wenn du jetzt die Fußbodenheizung irgendwas im Boden reinbohrst, dann lässt du die einfach aufheizen und dann siehst du da wirklich schon fast auf einen Millimeter genau, wo die da langläuft. Also sowas gibt es noch.
Clever.
Oder also wie gesagt, so ein Metallsuchgerät, so gibt es ja auch für Elektroleitungen, dass du siehst, ob durch die Leitung Strom läuft. Sowas gibt es dann halt nochmal für Metall auch.
Okay, und sowas macht ihr euch auch zunutze?
Ja, also klar, die Geräte sind jetzt, sage ich mal, auch nicht so günstig, deswegen hat jetzt auch nicht jeder von uns sowas auf dem Auto oder im Auto, aber wenn das halt dann mal wirklich benötigt wird, dann kann man es auf jeden Fall mitnehmen.
Alles klar. Ja, geil. Johannes, das Gespräch war sehr, sehr aufschlussreich für mich.
Jawohl, gerne.
Und ich glaube, du warst mit deiner Aussage auch nicht ganz falsch, dass ich eine falsche Vorstellung von deinem Beruf hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Zuhörern auch nochmal den ein oder anderen Fact mit vermitteln konnten, was es mit deinem Job auf sich hat, aber was es auch vielleicht so für Praxistipps oder sowas gibt. Johannes, dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast. Und
ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich eingeladen wurde und auch dabei sein durfte. Und ja, war ein cooles Interview auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Mach's gut, Johannes. Bis dann.
Jawohl, ciao.
Ciao.